alternative Texte für generierten Content.
Also Content in CSS, Before, After, kennt man ja. Aber dass man dann dazu auch einen Alternativtext angeben kann, indem man einfach nach seiner URL oder seinem Text oder seinem Symbol oder hast du nicht gesehen, ein Slash macht und Alternativtext angibt, das war mir nicht klar. Und das habe ich jetzt erst geschnallt und der Safari supportet das jetzt auch und das ist voll gut.
Mhm. Und dieser Alternativtext ist dann für Screenreader? Jo. Oder Voiceovers?
Ja, genau.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beiträgen und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community.
Revision 612. Wie versprochen sind wir wieder am Start zu dritt. Da hätten wir einmal die Vanessa.
Servus.
Den Peter.
Moin, moin.
Und mich, den Shep. Und willkommen zu Teil 2, ja, unserer hoffentlich zweiteiligen Serie zu den Safari-Neuerungen.
Wir geben uns noch Mühe.
Wir geben uns Mühe. Aber wir haben ja den Cut in der letzten Revision ungefähr bei der Hälfte gemacht, der Themen, die wir uns rausgepickt hatten. Das heißt also, die Chancen stehen gut, dass wir es tatsächlich mit zwei Teilen hinkriegen. Und wir haben noch einen kleinen Rückgriff am Anfang zu der Switch-Geschichte, nämlich der Peter hat da, glaube ich, noch irgendwie ein Kuriosum hinsichtlich einer Switch-Implementation zu erzählen.
Was naja, ich habe halt beim Ausfüllen eines Formulares etwas gesehen, was eine Implementierung von entweder Radio-Button oder Switch ist. Und ich erzähle jetzt mal, wie das funktioniert hat. Und ihr sagt mir, ob das jetzt Radio-Buttons, Checkboxes oder ein Switch waren, okay? Mhm. Also, ich habe angegeben meine Adresse und ich habe angegeben meine Anrede. Bin ich Herr Peter Kröner oder bin ich Frau Peter Kröner? Ja. Ich hatte die Wahl zwischen beiden und es war wie folgt gestylt. Das ganze Formular hatte so seine ganzen Inputs und Selects und was da alles so drin vorkommt, einfach einheitlich gestaltet. Mit halt einfach so einer Border drumherum und dann ist es halt einfach so ein Kasten, kein Border Radius, kein nix. Und halt eben Styles auf der Border für Hover, für Fokus, hast du nicht gesehen.
Okay, aber das heißt, du hast keine diese runden Kringel gehabt oder keine eckigen Boxen, nein, sondern
ich habe erstmal nur ganz allgemein von den Inputs gesprochen, wenn ich irgendwie da Adresse angegeben habe.
Ne? Ah ja.
Aber das Straßenfeld sah jetzt nicht anders aus als das Postleitzahlenfeld.
Genau, das sah alles gleich aus. Ne? Und das Ding ist halt eben, diese Auswahlfelder, für bin ich Herr Peter Grüner, bin ich Frau Peter Grüner, die sahen halt genauso aus wie ein Texteingabefeld und waren halt nebeneinander angeordnet. Also da war halt eben Anrede und dann konnte ich den einen anklicken oder den anderen anklicken. Und dann haben die, wenn ich sie ausgewählt habe, den Fokus-Style bekommen und noch ein grünes Häkchen innen drin.
Okay.
Also waren das jetzt Radio-Buttons oder Checkboxen?
Naja, unten drunter müsste es ja dann Radio gewesen sein, theoretisch.
Das habe ich mir aber tatsächlich nicht angeschaut.
Du hast ein JavaScript, dass wenn eins aktiviert ist, das andere deaktiviert wird. Also man kann jetzt technisch das schon mit Checkboxen machen.
Technisch kann ich das mit irgendwie JavaScript von 1993 und einem Schinken-Sandwich machen. Das ist gar kein Problem. Aber die Frage ist, was für eine Art von Bedienfeld ist das? Ja,
also ich kenne das eigentlich als, ich glaube, das nennt sich Stepper. Also sowas hast du auch, wenn du so Hotelbuchungen hast, wenn du die Anzahl Menschen angeben musst manchmal.
Na, das ist ein umformatiertes Input-Type-Number.
Nee. Also dann hast du auch so, du hast so quasi so ein zusammenhängendes Feld, das aus so quasi mehreren Buttons besteht.
Habe ich auch mal gebaut aus Radio-Buttons, wo ich eine Gruppengröße von 2 bis 10 angeben konnte.
Genau. Und dann kannst du quasi, also im Prinzip so ein bisschen, also du kannst immer nur, ich weiß nicht, so wie bei alten Radios, da kannst du ja immer nur so einen Knopf drücken und der andere Knopf, der vorher gedrückte Knopf kommt dann raus. Also das war dann natürlich analog, mechanisch irgendwie.
Naja, aber das ist ja der Name, wo Radio-Button herkommt. Der kommt ja genau daher.
Also deswegen Radio-Button, ja. Und da schließt sich der Kreis, natürlich. Ich wusste aber das war nur ein Test.
Die Preisfrage ist halt tatsächlich, also wenn man jetzt postuliert, dass überhaupt ein Unterschied besteht zwischen einer Switch-Komponente und einer Checkbox-Komponente. Das ist sozusagen.
Ach so, ja, das ist ja ganz klar ein also das ist kein Switch, das ist kein Toggle.
Mhm. Und auch keine Checkbox, würde ich sagen.
Das ist ein Radio-Button.
Aber ich habe halt genau, zwei also Optionen.
Dem zumindest am nächsten.
Aber habe ich nicht zwei Optionen zur Auswahl? Indeterminate, wenn ich es nicht ausgewählt habe? Oder angehakt oder nicht angehakt?
Ja, aber so ein Toggle ist ja an oder aus. Das heißt, jetzt müsstest du für dich jetzt mal kurz entscheiden, welche dieser Optionen für dich an oder aus bedeutet.
Tja, das kommt halt drauf an, ob in der Datenbanktabelle das die entsprechende Spalte ist ein Typ oder ist eine Frau heißt, ne?
Ja, da habe ich einige Anekdoten zu erzählen. Lass uns da gar nicht reingehen.
Ja, aber ich fand halt eben nur interessant, mir war das halt einfach, wollte wirklich dieses Formular ausfüllen, um da meine Adresse einzugeben, damit ich halt einen Geschäftsprozess vollführen kann. Und dann ist mir halt eben aufgefallen, okay, das ist ja auch so ein komisches Auswahlfeld, zum einen. Und zum anderen ist mir das aufgefallen beim zweiten Ausfüllen dieses Formulars, weil ich den Prozess irgendwann später nochmal abgebrochen habe und nochmal von vorne begonnen habe. Und habe gemerkt, dass ich da überhaupt gar kein Problem mit hatte, dieses Formular zu kapieren. Also ich habe das einfach ausgefüllt und dann halt eben die Anrede angeklickt und dann einfach so weiter. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, obwohl das so eine seltsame Implementierung, die eigentlich, wenn man drüber spricht, ziemlich bizarr ist, weil jede andere Variante wäre sinnvoller gewesen. Aber ich hatte kein Problem damit, das zu verstehen. Und jetzt frage ich mich halt, ob unsere Diskussion von zuvor da nicht irgendwie das Ganze sehr aufgeblasen hat, weil am Ende scheint es ja ein verständliches Formular zu werden, ob man nun das eine oder das andere verwendet und dann ist das doch alles irgendwie...
Aber ging unsere Diskussion um das Verständlichsein dieses Inputs? Also wir haben einmal darüber gesprochen, dass es manchmal so Toggles gibt, wo unklar ist, ob sie an oder aus sind. So, das kann schon mal passieren. Das hast du natürlich bei einer Checkbox mit einem Haken drin eher weniger.
Naja, die Frage ist halt, gibt es Unterschiede zwischen all diesen Dingen? Oder ist das überhaupt einfach alles irgendwie eins und da überhaupt groß was drüber zu verlieren, ist eigentlich egal. Und ob das jetzt technisch implementiert ist mit einem Attribut oder nicht, ist ja auch nur was jetzt für die Frage, ob das der reinen Lehre entspricht oder nicht. Keine Ahnung, du. Ich habe nur dieses Formular ausgefüllt und dachte mir, das ist ja interessant.
Ja. Also ich kann nur sagen, dass ich bei wenigen Optionen eigentlich sowas immer besser finde als ein Select. Einfach weil Select immer zwei Klicks sind. Und ich finde das muss sich dann lohnen in Form von, hier hat man einfach sehr viele Optionen, die, wenn man die in so Radios auffächern würde, einfach killermäßig wäre. Aber wenn man so zwei oder drei Optionen hat, finde ich eigentlich immer gut, die sofort sozusagen freizulegen in Form von einem Radio.
Ja.
Eine Radio Group.
Ja. Ja. Was machst du eigentlich bei der Auswahl der Länder dieser Welt? Das ist ja immer so, dass das Select, das mich immer killt, weil ich nicht weiß, steht jetzt das sozusagen dein eigenes, wo sie dich dann irgendwie verortet haben, qua Spracheinstellung oder qua, die wissen, welchen Markt sie bedienen, stehst du ganz oben, stehst du ganz unten, musst du ein D eintippen oder musst du ein G eintippen, um es zu finden?
Ja. Ne? Oder das ist es ja Deutsch mit D, aber irgendwie trotzdem an der Stelle, wo G wäre?
Ja, zum Beispiel, ne? Oder auch. Sowas. Ne? Und das sind ja noch die Luxusprobleme. Ich meine, stell dir vor, du bist irgendwie in irgendwie, keine Ahnung, Westsahara oder so, hast ja noch ein ganz anderes Problem, nämlich tauche ich in der Liste überhaupt auf.
Ja, da könnte man noch ganz viele Sachen erzählen. Wir können ja mal so eine Episode über Internationalisierung machen. Da habe ich auch einiges zusammengetragen an wilden Dingen auf der Welt.
Das klingt sehr spannend, ja.
Das klingt, weil ich weiß gar nicht genau, worauf du gerade hinaus willst. Also das wird mich jetzt schon interessieren.
Ja, einfach so, genau, dass man halt so viele Annahmen trifft. Also das mit der Westsahara ist jetzt zum Beispiel natürlich aus unserer Perspektive, wir würden gar nicht bemerken, dass die Westsahara da vielleicht nicht auftaucht in der Liste.
Ja.
Genau, und weil wir solche Probleme auch nicht haben. Lass uns da was
draus machen. Mir fällt auch noch viel ein zu Date-Formats und so weiter.
Oh ja. Ich kann euch auch gerne mal das ist im Prinzip so eine Liste an Dingen, die ich mal zusammengetragen habe für die Hochschule Düsseldorf, weil da habe ich auch einen Vortragstag, wo ich eben über Internationalisierung von digitalen Produkten was erzähle.
Und ist das so ein Falsehoods Programmers Belief in Dings?
Eigentlich ja, genau. Ja, da gibt's so ein ganzes Repo auch dazu.
Das habe ich gerade gefunden. Das tun wir mal in die Shownotes, wenn man da wirklich mal alles haben will, was man falsch versteht von Cryptocurrency bis Videogames, okay?
Ja, machen wir. Genau, da gibt's natürlich noch mehr, also auch so kulturelle Geschichten, die jetzt nicht unbedingt was mit Programmieren zu tun haben, sondern in dem Land ist jetzt schlecht, wenn du die Farbe verwendest. Also überleg dir das vielleicht noch mal anders. Genau. Nee, dann lass uns das machen und dann schicke ich euch die Liste, weil Das ist dann ganz gut. Dann wisst ihr schon mal so ein bisschen und könnt auch noch mal selber noch mehr dazu packen.
Ja, entweder über Internationalisierung oder generell über Dinge, von denen wir wissen, dass andere glauben zu wissen, was gar nicht stimmt.
Ja, das, vielleicht machen wir da einfach zwei. Das ist doch super. Das sind doch zwei coole Themen.
Ja, machen wir.
Alright, dann würde ich sagen, springen wir doch jetzt mal in die Themenliste wieder rein. Und da hatten wir uns, oder hattest du dir rausgesucht, was du gut fandst, alternative Texte für generierten Content?
Ja, also Content in CSS, before, after, kennt man ja. Mir war nur bekannt, dass man da halt irgendwie reinschreiben kann, entweder nichts, wenn man eine Box haben möchte, oder Text oder ein Bild, wenn man Text oder ein Bild haben möchte. Aber dass man dann dazu auch einen Alternativtext angeben kann, indem man einfach nach seiner URL oder seinem Text oder seinem Symbol oder hast du nicht gesehen, ein Slash macht und Alternativtext angibt, das war mir nicht klar. Und das habe ich jetzt erst geschnallt und der Safari supportet das jetzt auch und das ist voll gut.
Und dieser Alternativtext ist dann für Screenreader oder Voiceovers?
Ja, genau, so Geschichten, ne? Weil gegebenenfalls bringst du damit ja ein Bild an. Jetzt würdest du vielleicht sagen, du machst das mit CSS, also keine Ahnung, sollte das ja im Idealfall rein dekorativer Natur sein und nicht wirklich wichtig sein. Wir alle wissen, wie es wirklich läuft, nämlich dann wird das Ding, das halt eben signalisiert, dieser Link führt dich zu einem PDF, da als Icon dran geklatscht und das halt eben auch denen, die nichts sehen, zu kommunizieren, ist ja durchaus sinnvoll.
Ja, ja. Was passiert denn, wenn ich den Alternativtext dann nicht schreibe? Versucht ein Voiceover das vorzulesen oder wird das komplett ignoriert? Oder depends?
Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, also wenn es Text ist, wird der, glaube ich, auch mit eingebaut und ausgegeben.
Genau, also es ist so ein leichtes It depends. Also ich meine, es gibt eventuell einen Screenreader, der das dann nicht tut, aber alle anderen tun's. Aber gegebenenfalls sind es wirklich alle. Also genau, wenn du dann so ein ganz weirdes Symbol einfügst, dann
liest ja, der ich kenne halt jetzt die Beispiele, ja, entweder ein weirdes Symbol, vielleicht irgend so ein I-Zeichen für Info. Mhm. Oder ich glaube, an vielen Stellen ist es teilweise oft mal nur ein Space oder irgendwie ein bestimmtes Umlaut-Dings oder Sonderzeichen. Aber was ich selber mal gemacht habe, war ich habe da so ein Quiz-Dings erstellt, Quizformular, und manche Fragen waren required. Und an allen required Sachen habe ich dann so einen Asterix, also so einen Stern, rangeklatscht mit Content After. Und dann, jetzt frage ich mich gerade, würde das eigentlich tatsächlich vorgelesen werden wie Asterix? Ich glaube, spricht man anders aus übrigens, sorry.
Also ich weiß nicht, wie er das vorlesen würde, aber genau, da wäre es natürlich total sinnvoll, auch erforderlich oder so.
Required, ja. Jetzt haben wir ja gerade, du hast dir gerade gesagt, Internationalization. Mhm. Wenn ich da jetzt einen Alternativtext angebe,
das ist natürlich dann schwierig.
Kann ich das jetzt generell nur in einer Sprache machen?
Ja, also ja.
Oder gibt es Internationalisierungstools für CSS?
Na klar, CSS-Variablen.
Einmal das und du kannst.
Ist das jetzt so offizielle Lösung oder hat sich der Peter das gerade so ausgedacht? Das geht doch so.
Das habe ich mir gerade eben ausgedacht.
Das klingt großartig. Also das ist das Best Practice. Das weiß doch ja jeder.
Genau. Also würde ich auch sagen. Und genau, aktivieren kannst du die ja dann darüber, dass du quasi das so einen Attributselektor auf dem Root, also Längen gleich DE, dann sind die Variablen halt diese. Längen gleich EN, dann sind es andere. Oder es gibt ja auch diese Längen-Pseudoklasse, glaube ich, in CSS, die man auch nehmen könnte.
Aber ganz ehrlich, das würde ich gerne getestet haben, ehe ich das einsetze, weil das hört sich jetzt nach was an, wo ich so manchen Browsern unterstellen würde, dass die dann das nicht hinkriegen, wenn ich die Seite lade. Ich wechsle irgendwie die Sprache und dann muss ein anderer Selektor greifen, also mir auch ein anderer Alternativtext vorgelesen werden. Das würde ich erstmal gerne checken. Mhm.
Genau, aber vielleicht haben wir in unserer Hörerschaft ja Menschen, die das wissen. Und bitte.
Oder für uns ausprobieren wollen.
Oder für uns ausprobieren wollen.
Komm, das kann man gleich als Open Source Ding machen.
Ja.
CodePen.
Genau. Oder ist auch natürlich hier der ganze Fame von dem Blogartikel, den ihr jetzt dazu schreibt, ist eurer und wir verlinken darauf.
Bitteschön, das haben wir gerne gemacht.
Also ich meine, im Ernstfall könnte jetzt irgendwer von uns F12 drücken und das eben schnell in die Konsole hämmern.
Ja, wir müssen uns hier konzentrieren. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich muss mich ja irgendwie ein bisschen konzentrieren, womit wir eigentlich dann weitermachen. Ich finde es aber grundsätzlich ein gutes Ding und es war quasi ein schöner Reminder, dass es das gibt.
Ja, und ich glaube, in Chrome gibt es das schon, also der hat es am längsten implementiert, da gibt es schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Kompatibilität generell, also mit Firefox aussieht.
Ja, der kann das nicht.
Der kann das nicht, okay.
Die spannende Frage ist, was macht er dann? Weil dann würde ich ja erwarten, dass wir dann gar keine Content-Property kriegen, weil ja dann die Syntax ungültig ist, dass das also keine vernünftige, keinen vernünftigen Fallback hat.
Da könnte man ja mal gucken, was die Chrome-Leute damals vorgeschlagen haben, wie man verfahren soll, als die ersten waren mit dem Feature.
Kann man da nicht hier ins Add-Supports-Query drumherum stricken?
Ja, oder du machst halt Content quasi erstmal ohne dieses Alt-Attribut und darunter noch einmal die Content-Property mit.
Ja, das könnte ich machen, aber dann habe ich ja gar keinen Ansatz, um Supports zu benutzen. Das ist ja nicht gut für meinen.
Ach so, du kannst auch Supports nehmen. Ist ich halt wahrscheinlich aufwendiger. Mhm. Also ich meine, wenn du Add-Supports nimmst, dann musst du diese Abfrage machen. Also du musst ja ohnehin dann einmal den Content ohne Alternativtext hinschreiben, dann machst du eine Add-Supports-Abfrage für ob Browser das mit Alternativtext unterstützt und dann musst du dann noch mal diesen Alternativtext dann da reinpacken.
Ja, oder das wird sowieso alles in Custom Properties gesteckt und dann kannst du ja sozusagen eine Custom Property komponieren mit oder ohne Alternativtext, je nachdem, was dann der Supports-Query sagt.
Ja.
Es fehlt CSS echt ein Loop über Custom Properties, die auf irgendwie einem Element gelten. Das könnte man sonst alles wunderbar industrialisieren.
Ja, das stimmt. Ich pack mal in unser Dokument noch einen Link zu einem Blogpost von Adrian Roselli, der vor längerer Zeit schon mal, also zu Chrome-Zeiten, was dazu geschrieben hat über dieses Attribut. Beziehungsweise ich pack's bei uns mal hier in den Chat rein. Genau, aber wir finden das auf jeden Fall gut, ne?
Auf jeden Fall. Muss sein, ist total sinnvoll. Habe ich dann auch tatsächlich, nachdem ich das vorgestern auf der Liste der Features hier gesehen habe, auch direkt heute mal zum Einsatz gebracht. Tatsächlich. Hab heute Morgen in so einem Formularworkshop gesessen und irgendwie so, ja, ne, genau dieses Sternchen-Szenario. Mach halt mit Content noch ein Sternchen hin, damit das irgendwie funktioniert. Und dann haben wir da halt einen Alternativtext eingebaut. Und weil die Firma intern eh nur Edge benutzt, ist das auch alles gar kein Problem. Mhm. Voll gut.
Dann haben wir als nächstes Transitions für diskret animierbare Eigenschaften. Also es gibt ja bestimmte CSS-Eigenschaften, die lassen sich nicht animieren. Was könnte das sein?
Display.
Display, genau.
Da braucht man immer den Opacity-Trick oder sowas.
Genau, und vor allem ist es aber so, dass die springen halt sofort zu Beginn der Transition oder einer Animation um von dem Startwert auf den, der dann eben der nächste sein soll. Das heißt also, man kann da nicht irgendwie steuern, dass es auf halber Strecke erst passieren soll.
Moment, meinst du jetzt die schon gehen? Oder was genau meinst? Oder die nicht gehen? Genau. Also wenn ich jetzt versuche, Display zu transition, dann ist einfach 0, 100.
Ja, und zwar am Anfang des Ganzen. Ne? Also richtig. Was du theoretisch machen könntest, so mit Opacity-Trick, meinst du ja vielleicht sowas wie Opacity von 100 nach 0 senken lassen und am Ende lassen wir es mit Display dann tatsächlich verschwinden.
Mhm. Aber genau das funktioniert ja, halt nicht. Aber das geht nicht. Ja. Stimmt.
Genau, und da kannst du jetzt aber eben sagen, ach übrigens, kleine Randnotiz, bei Visibility ist das genau andersrum. Das heißt da passiert das ganz zum Schluss. Genau, und das kann man aber jetzt eben steuern, indem man eine Transition, also es gibt eine neue Unterproperty von Transition, die heißt Transition Behavior und da kann man Allow Discrete setzen und dann kann man eben auch solche Properties animieren in Form von, hey, dann passiert das eben erst in der Mitte der Transition und nicht direkt am Anfang.
Und wir reden da jetzt drüber, weil das jetzt neu im Safari ist, aber in den anderen Browsern war das vorher schon oder ist das jetzt so überall der neue krasse?
Nee, das ist schon eher ein neuerer krasser Scheiß. Mhm. Ich meine, in Chrome wäre es auch schon ein Momentchen eingebaut.
Genau,
ich so lange gerade 117. September 2023 steht da beim Hover bei Browser Compatibility.
Ja.
Okay.
Ja, cool. Was machen wir? Was bauen wir denn jetzt damit?
Ein Firefox-Patch, damit es da auch funktioniert.
Okay.
Ist auf jeden Fall ein Baustein mehr. Wie ist denn das? Bei Display kann man auch. Ist es das Gleiche, wo man jetzt auch Display zu None animieren kann? Also, das ist, glaube ich, das ist das gleiche Teil, oder? Das kam doch irgendwann auch auf.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass da was war, aber zum Beispiel irgendwie Display von, keine Ahnung, Flex zu Grid geht halt dann immer noch nicht.
Mhm.
Und da wird es dann schon helfen.
Bei der MDN-Webseite, bei dem CSS, was hier steht, da gibt es jetzt eine Transition. All 25 Millisekunden allow discrete und als Fadeout hat man eine Opacity von Zero und ein Display von None.
Ja.
Achso, und statt All zu schreiben, könnte man explizit Opacity und Display schreiben.
Genau.
Nehmen wir auf jeden Fall.
Nehmen wir super.
Entgegen.
Mann, ist
ja, vor allen Dingen entspricht das ja eigentlich so meinen Erwartungen von Transitions, dass es genauso funktioniert. Also die Dinger, die das halt nicht, die halt keinen Zustandsübergang machen, die machen halt die nächstbeste Annäherung und dann halten sie sich zumindest an die Zeitkomponente, wenn auch nicht an die, keine Ahnung, Crossfade-Komponente. Und das kriegen wir halt jetzt und das ist gut.
Genau, und wenn man diesen Crossfade haben will, da für diese Zwecke gibt's ja dann die View-Transition-API. Also.
Gibt es, ja? Ist die mittlerweile also auch im Firefox dann drin?
Naja, sie soll die Lösung dafür sein. So.
Ah, also die so. Gibt's auch nicht.
Genau, aber die sind, soweit ich weiß, arbeiten alle Browser dran. Also alle finden es gut.
Hm. Nee, das ist auch mein Kenntnisstand, aber es ist, ich meine, das klappt ja auch wenigstens gut anders als jetzt zum Beispiel das Problem mit Content und Alternativtext. Weil wenn es nicht funktioniert, dann hast du halt eben keine Transition, das ist ja auch okay. So Progressive Enhancement mäßig, das haut halt schon hin. Ja. Haben die da eigentlich bei den View Transitions da, also die Browser, die das schon jetzt eine gewisse Zeit haben, mittlerweile irgendwelche Fortschritte erzielt bezüglich dieser Dinge mit so Multipage Applications? Oder geht das immer noch nicht?
Also es ist momentan immer noch hinter Flag im Canary.
Hm.
Ich glaube, da sind schon da ergeben sich immer neue Roadblocks, glaube ich. Deswegen wird da noch mal dran gewerkelt.
Mhm.
Genau, aber wer es austesten will, man kann es in den Experimental Web Platform Features im Canary aktivieren und dann musst du im einfachsten Fall einfach nur so Meta-Angaben in die Seite packen, dass die eben transizieren möge von einer Unterseite zur nächsten.
Mhm. Und dann muss man irgendwie seinen inneren Schlipsträger im Griff halten, auf dass man es nicht übertreibe und dass dann irgendwann alles nur noch wusch, wusch aussieht wie irgendwie so ein Gaming-YouTube-Video. Das wollen wir ja nun nicht.
Aber so ist das ja immer. Das ist ja wie mit Hollywood-Filmen, als die Computer gut genug waren, da mussten ja auch erstmal so Dinosaurier und Kometen klatschen auf die Erde und was weiß ich, musste alles mal gemacht werden.
Ja, und dann haben sie aufgehört? Also irgendwie habe ich das verpasst.
Ja, also ich finde, es ist weniger geworden, die Katastrophenfilme, oder? Roland Emmerich hat auch so ein bisschen zu einer gewissen Altersmilde gefunden.
Also Chef, wie sage ich das jetzt, ohne unhöflich zu werden, aber könnte da möglicherweise so ein bisschen Self-Selection-Bias am Start sein?
Vielleicht.
Dass du dir jetzt nicht das gesamte Oeuvre von Marvel von vorne bis hinten reinziehst, weil ich glaube, die Dinger kommen schon zu 100% aus dem Computer.
Ja, aber okay, genau. Aber die sind natürlich, aber die haben jetzt auch, die kacken auch gerade übelst ab.
Tun sie?
Wo? Wer? Wieso?
Die Marvel-Filme. Die schlagen doch nicht mehr so gut ein.
Es gibt neue
Filme? Sie machen nur noch eine halbe Milliarde pro Durchlauf. Das ist ja katastrophal, wenn das der DAX wüsste. Hm.
Ich glaube, dass die Leute dann, dass die schon ein Stück weit jetzt auch so langsam ist es dann gut mit.
Ach Moment, da war doch dieser Captain Marvel Film
Dings. Ja, der war super. Aber der war so Boxoffice-mäßig, war dann Griff ins Klo. Dann Ant-Man war auch Mist.
Aber Ant-Man 1 ist auch schon nicht so gut angekommen.
Und genau, hier der Thor-Film war, glaube ich, der letzte, der noch so gut lief bei denen.
Tja, na, wenn man sich da die entsprechenden, also weil ich verfolge diese Filme jetzt selber auch nicht so ganz speziell, aber so diese hier Computer-Effekt-Breakdown, die man da so öfter mal sieht. Also da merkt man halt eben auch, wie viel von dem Zeug aus dem Computer kommt und wie viel da teilweise auch echt gespart wird. Also einfach die schiere Menge der Effekte macht es halt echt notwendig, dass man da manchmal echt so
Feuer tut immer noch sehr weh anzuschauen.
Ja, aber auch halt
Wasser
so Sachen
ist wie, gut geworden.
Ja, Wasser ist sehr gut geworden. Nee, aber halt so einfach auch so den Alltagskrempel, wie irgendwie so Face Replacement. Und dann hast du halt einfach zu wenig Zeit, um dafür zu sorgen, dass das nicht so komplett detached aussieht. Und das ist halt dann so eben so
Uncanny Valley-mäßig.
Ja, genau. Und das ist halt eben das, wo man halt eben früher, als man dafür noch richtig arbeiten musste, als man den Computer noch selber peitschen musste, damit er den T-Rex rendert, hat man dann halt irgendwie so die althergebrachten Tricks so per guck halt eben dahin, dann siehst du da hinten nicht, wie es eckig ist, genutzt und so, dass es halt eben keinem auffällt und heutzutage ist halt, ach ja, komm, hau raus. Also deswegen, ich will nur sagen, schreib deine Theorie von wegen, das wird dann besser. Würde ich nicht notwendigerweise so eine Wette eingehen?
Okay. Ja, mal gucken. Also ich habe den Eindruck, dass das schon, also auch damals, als man eben Animations und Transitions neu hatte und so, oder ich merke es auch in den Produkten, an denen ich baue, dass man solche Animationen drin hat, aber so im Laufe der Zeit dann doch der Wunsch von allen irgendwie immer stärker wird, die zu beschleunigen, dass man einfach irgendwie schneller vorankommt. Genau.
Naja,
und das Filmethema.
Ja, bitte.
Noch weiter auszuweiten, das hat auch nichts mit Animationen zu tun. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann müsst ihr Nemona anschauen. Das war mein Kracherfilm des Jahres.
Habe ich gesehen. Der war echt super.
Hast du es auf Deutsch gesehen oder auf Englisch gesehen?
Nee, ich habe den auf Deutsch gesehen, weil ich den mit hier mit meinem.
Ja, kann man. Aber dann schau ihn noch mal auf Englisch, wenn du Zeit hast, weil da ist ein Witz drin, der ist so gut. Und ich weiß, ich frag dich dann mal privat, wie oder da war so eine Stelle mit so einem Pferd. Nee, das sagst du, spoilere ich zu viel. Ich kontaktiere dich nach der Podcast-Aufnahme.
Okay.
Das war schon sehr witzig.
Okay, ich bin gespannt.
So, harter Cut zum nächsten Thema. Also gute Transition quasi.
Das war ja schon Hans-esk hier.
Ich hatte jetzt halt, das war jetzt halt keine diskrete Transition, das war jetzt ein Display.
Ja. Das war jetzt eine sehr in-your-face-Transition.
kennt ihr das, wenn man so auf Dark-Mode-Seiten ist und dann wird man rausgelenkt auf so einer Light-Mode-Seite? Boah, das ist Da wünschte ich mir manchmal, dass es gar keine Dark-Modes geben würde, dass man halt immer die ganze Zeit schon den Light-Mode hätte und einfach runtergeregelt ist und nicht dann so einen Light-Mode in your face bekommt.
Ich bin ja kein Dark-Mode-Fan. Ich habe das eher selten. Aber manchmal gibt es so Seiten, die das einfach so machen.
Ja.
Genau, also
ja, klar.
Online ist so eine Seite.
Ach, Moment. Du meinst aber nicht von den System-Settings abhängig, sondern die einfach default schwarz sind. Dark-Mode sind. Das kann ja auch was anderes sein.
Ja, ich weiß nicht genau. Also die sind tagsüber weiß und also auf meinem Handy und abends dunkel.
Hast du vielleicht auf deinem Device eingestellt, dass du ein Auto
vielleicht habe ich das eingestellt.
Vielleicht bist es du und nicht die Webseite.
Ich habe es aber nicht eingestellt, das war schon so. Und es gibt auch nicht viele Seiten, die das machen, aber Spiegel macht das so. Aber dummerweise machen das halt die per iFrame eingebundenen quasi Umfragen und Werbungen nicht. Die kommen da nicht irgendwie mit. Und das ist irgendwie krass, wenn man dann so runterscrollt und dann, au, ich kann nicht mehr sehen, ich bin geblendet. Wenn man halt irgendwie so ein Stück Werbung oder irgendwie so ein bitte sagen Sie uns, ob die AfD verboten werden soll oder nicht, Ometa bedienen soll und so. Diese Opinionary-Dinger.
Ah, super. Das habe ich immer, also weil ich halt immer mir alles radikal wegblocke und das, was nicht weggeblockt wird, wird von so einem Plugin auf Dark Mode gezwungen, habe ich mir noch überhaupt gar nicht Gedanken darum gemacht, dass man das machen könnte. Das ist ja super. Das ist ja voll der optische Troll.
Ja, total. Also noch mehr als Werbung ohnehin ist. Wobei ich habe auch, ich zahle auch für Spiegel, also kommt jetzt nicht oft vor, aber dann sind es irgendwelche Third-Party-Embeds oder sowas. Hm.
Aber okay, das kannst du doch eh nicht loswerden, wenn du auf so einer Nachrichtenseite bist und du hast irgendwie so redaktionellen Fotoinhalt, oder? Also irgendwie du scrollst runter und dann hast du irgendwie Foto hier, neuer Airbus und der ist ganz weiß. Das blendet doch genauso,
ja,
gut, viel,
das,
oder?
Das ist dann, dann Pech, ja. Genau. Hm. Aber irgendwie passiert das bei den Fotos jetzt nicht so. Also da ist es eigentlich okay. Also da fällt mir zumindest nicht so auf.
Dann wissen wir ja, welchen Modus die Bildredaktion benutzt.
Ja, vielleicht. Oder die regeln das vielleicht auch leicht runter. I don't know. Hm. Okay, dann haben wir als Thema eigentlich was Kleines, aber das war immer so ein bisschen so ein Kuriosum. Also das Backdrop Pseudo-Element, also dass man hinter Fullscreen-Videos hat, glaube ich, und eben dem Dialog-Element und vielleicht auch hinter dem ein oder anderen Element, dass das keine Custom-Properties erben konnte vom Root, weil das irgendwie in einer eigenen Welt lebt und historisch hat das seinen Anfang eben genommen mit dem Video-Element. Und ich glaube, damals hat man halt entschieden, so, ja, das soll das nicht bekommen. Aber jetzt mit dem Dialog-Element und möglicherweise auch, weiß ich nicht, Popover-Element das auch hat, möchte man das. Und das ging halt nicht. Und du musstest dann quasi deine Custom-Properties irgendwie nochmal wiederholen. Und das war aber laut Spec so. Und die Browser haben das so implementiert. Und dann haben die Leute gesagt, das ist aber irgendwie ein bisschen seltsam. Lass uns das mal ändern. Und dann wurde es in der Spec geändert und jetzt landet diese Änderung auch in den Browsern.
Mhm. Und das können tatsächlich auch quasi alle schon. Also nur bei Opera ist das noch irgendwie nicht
released. Ich weiß nicht, ob das alle schon geändert haben.
Steht weiß hier. Ich gerade nicht. Also ja? die Chromies 122, der Firefox 120.
Okay.
Und der Safari halt eben ganz frisch. Ich finde ja die Formulierung hier in der Kompatibilitätstabelle interessant. Backdrop Elements Inherit. Blablabla, bla, bla, from its originating element. Also, ne, Video-Backdrop vom Video-Element und so weiter. Aber was ist denn dann das originating element vom so komplett Seiten-Backdrop? Weil der ist ja eigentlich nicht wirklich ein Kind vom Root, oder doch?
Naja, die haben ja diese. Also, ich hatte ja mal gedacht, dass das vielleicht daran liegt, dass die ja in ihrer eigenen. In ihrem eigenen Element-Stack hängen. Also, die haben ja diesen, quasi diesen, die sind ja in diesem Stack, der über allem drüber liegt.
Alle Backdrops oder jetzt spezifisch der Full-Page-Backdrop für einen Dialog?
Der Dialog ist da drin. Und der Backdrop vom Dialog ist da, glaube ich, auch drin.
Mhm.
Also das macht's ja erst.
Topmost-Layer-Ding, ne?
Ja, genau, Topmost-Layer. Aber, das war jetzt so meine These war, dass das quasi, dass die sozusagen in einer Parallelwelt leben und dann irgendwie deshalb das nicht erben. Aber
also ich hatte das verstanden als nicht nur, also dass das tatsächlich explizit so ist und die Begründung für die erben nix und keine Custom Properties, weil die halt eben tatsächlich aus dem Kontext raus sind.
Mhm.
Also weil beim Video-Element, das ist ja irgendwie noch so contained in dem Video-Element, das macht ja Sinn, das ist ja nicht wirklich ein Topmost-Layer-Ding, aber bei dem Dialog. Also, ich meine, macht Sinn, dass das so ist und dass das ja wirklich irgendwie so ein Topmost-Layer ist, der in seiner eigenen Welt lebt, mag ja gerne in der Realität so sein, aber deswegen muss es ja noch lange nicht das ganze JavaScript- und CSS-Volk mitbekommen. Man kann denen das ja so zurechtbiegen, dass sich das anfühlt, als wäre das alles, als würde Root wirklich Root meinen und nicht einfach nur ein anderer Selektor für HTML sein. Also,
Ich weiß, dass ich irgendwann mal da in die Spec reingeguckt hatte und da stand auch ein Grund drin, warum man das auch irgendwie gar nicht möchte, dass da irgendwelche Sachen sich hin vererben. Wer da interessiert ist, kann da nochmal reinschauen.
Das ist, glaube ich, Blödsinn, oder? Warum würde man das nicht haben wollen? Ich will doch, dass mein Dialog und mein Backdrop dann irgendwie auch genauso aussieht. Ich meine, wie sonst soll ich einen Dark Mode machen? Das ist ja völlig Banane.
Ja, aber das quasi erfunden wurde das ja mit dieser Möglichkeit, Videos in Fullscreen zu schalten, glaube ich, oder?
Ja.
Und so in dem Kontext muss man das sehen. Damals war das eben nicht gewollt. Und dadurch, dass aber dann das Dialog auch dieses Backdrop-Element nimmt, hat Dialog dann natürlich auch diese Einschränkungen geerbt. Und da ist man jetzt halt rangegangen und hat gesagt so, ja, nee, das ist irgendwie Käse, das skaliert nicht, das machen wir jetzt weg.
Ich sehe gerade die aktuelle Spezifikation von diesem Top-Layer-Zeug hat da ausführliche Anmerkungen, wie die Engines das implementieren sollten, damit das tatsächlich nicht direkt im Top-Layer ist, sondern irgendwie sowas, was am Ende den ähnlichen Effekt hat und so, dass am Ende dann diese Custom-Properties wieder funktionieren. Sei es, wie es sei, gut, dass das da ist.
Genau, also ist jetzt kein, ich weiß nicht, ob das, genau, so, okay, Dark Mode, Light Mode, da ist es natürlich sinnvoll. Ansonsten wird es wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute irgendwie tangieren. Aber wenn man sich gefragt hat, warum es nicht ging, das ist der Grund und der ist jetzt behoben.
Naja, nee, du kannst ja mit so einem Backdrop alles Mögliche Lustige machen, ne? Also irgendwie zum Beispiel, was ich ja gerne mit sowas mache, ist hier einen Blurfilter drauflegen. Und wo steht der Radius für das Ding drin? Irgendwo in den Custom Properties.
Ja.
Also ja, ich habe das auch schon mehrfach verwendet und mich dann gewundert, hey, warum geht das nicht? Aber jetzt geht's ja. Alles super. Mhm.
Genau. Jetzt können wir sagen, so, das hast du dir nur alles eingebildet. Guck doch mal, es geht doch.
Was so sieht's mal aus.
Ja. Okay, und dann haben wir eine ziemlich coole API. Also ich finde die irgendwie super. Die Check Visibility API.
Mhm.
Die ist dem Intersection Observer ähnlich, aber mit dem Unterschied, dass es eben nicht um Intersections geht, sondern um die anderen Teile. Also ist der Display nicht auf None, ist die Opacity nicht auf Null und die Visibility nicht auf Hidden, all solche Sachen.
Geht's da jetzt drum auf der ganzen Webseite oder ob das auch im Viewport zusätzlich ist?
Also in dem Viewport wäre es der Intersection Observer.
Mhm.
Der, der ist, also wenn du jetzt nichts weiter angibst, dann guckt der ja, ob das Element eben im aktuellen Viewport ist. Genau, guckt aber eben auch auf diese anderen Dinge. Also wenn das theoretisch im Viewport ist, aber eine Opacity von 0 hat, dann würde der auch nicht feuern. Ich glaube, das war früher mal anders, aber mittlerweile ist ja auch der Intersection Observer in Version 2 oder so implementiert und da haben die solche Dinge eben auch mit einfließen lassen.
Und Check Visibility testet dann nicht ab, ob das überhaupt im Viewport wäre. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache mal einfach mal in Position absolut x minus 50 Pixel, und es ist quasi gar nicht zu sehen, würde aber Check Visibility trotzdem True sagen, wenn das Element an sich von CSS-Klassen her sichtbar sein sollte.
Genau.
Okay.
Und dann kannst du aber auch noch, wenn du möchtest, das Ding mit, also Options konfigurieren. Also da kannst du dann zum Beispiel sagen, was du für, ob du irgendwelche quasi Unterproperties gerade davon abtesten willst. Also die ich eben genannt habe, da könnte man quasi sagen, so, ich möchte jetzt aber nur abtesten, ob die Opacity, also ich will nur die Opacity abchecken oder sowas.
Genau, also man kann Check Visibility also quasi auch zu einem Check if, ja, Check Opacity umbauen.
Mhm.
Tatsächlich. Oder zu nur Check Display und sowas.
Ja.
Welchen Vorteil hat das Ganze dann?
Beziehungsweise, stopp, ich habe es falsch gesagt. Oh. Es ist so, dass du die Checks erweitern kannst. Genau, also standardmäßig ist es nur, checkt er nur, ob Display auf None ist oder Display Contents eingestellt ist, wodurch das ja auch nicht gerendert wird, das Element. Oder genau, ob das in so einem Content Visibility Container drin steckt, das ist ja quasi so eine Art Lazy Rendering von Seitenabschnitten, kann man ja damit umsetzen. Und wenn das halt in so einem Lazy-Granaten-Abschnitt drin ist, der aber nicht nahe des Viewports ist, dann wird ja nicht alles, was da drin ist, einfach nicht gerendert vom Browser. Die zwei Sachen, die sind standardmäßig da drin und genau, und dann kann man es erweitern auf Opacity und Visibility und ob es selber eine Content-Visibility-Property hat.
Was macht denn der dann eigentlich an irgendwie CSS-Style-Recalculations oder ähnliches, wenn ich das aufrufe?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also an und für sich müsste er ja welche auslösen. Es ist auch keine asynchrone API. Das heißt also, man kann, das ist jetzt kein Request-Check-Visibility, sondern er müsste dann ein Recalculation triggern. In dem Moment, wo man das abfragt. So wie man
aber
das
er müsste halt ja wirklich nur rausfinden, welcher Display-Mode gilt jetzt für mich zum Beispiel. Weil er wäre ja gegebenenfalls tut sich ja nichts. Also ich frage halt nur, deshalb mein Gehirn geht
jetzt sofort zu. Genau, eigentlich dürfte der keine Neuberechnung auslösen, weil all die Dinge, die da quasi abgefragt werden, die stehen ja sowieso schon fest.
Ja. Also ich überlege halt nur so, ist das irgendwie so ein ich rendere meine Web Components, wenn sich was updatet. Macht das Sinn, mit so einem kleinen Klassendecorator einfach einen Guard vor meine Re-Render-Funktion zu packen, der sagt, du brauchst diesen ganzen Prozess, das HTML neu zu berechnen und dann DOM-Diff zu machen, nur dann zu tun, wenn du davon ausgehen kannst, dass dein Host überhaupt visible ist. Und ansonsten sparst du dir halt das ganze DOM-Gediffe. So, also würde sich das unterm Strich performance-technisch lohnen, ist die Frage.
Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein valider Ansatz. Die Frage ist ja, was machst du, wenn das Element dann irgendwann wieder in die Sicht kommt oder wenn das dann aktiv geschaltet wird? Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass ich das vielleicht flagge per Intersection Observer, ob es gerade sichtbar ist oder nicht.
Im Sinne von Viewport.
Genau. Und das Update eben zurückhalte bis zu dem Augenblick, wo die Visibility eben sich ändert.
Ja, okay, das macht Sinn. Ja, es fehlt tatsächlich das Visibility-Event. Ein Check-Visibility führt einen nur so und so weit. Da hast du natürlich extrem recht. Leider.
Genau, also ich mache das eigentlich, also bei dem Projekt, wo ich drin bin, in dem Frontend, ist es auch so, dass im Grunde, also die Elemente, bei denen klar ist, dass die im Viewport direkt, also im Above the Fold sozusagen aufkreuzen. Da mache ich das nicht, aber bei allen Elementen, die, also irgendwelche Slider, die initialisiert werden und so, wenn die eben weiter unten im Viewport sind, dann habe ich da so eine Lazy-Initialisierung für die. Weil es kann auch sein, dass die gar nie ins Bild kommen.
Ja.
Also das ist jetzt ein bisschen anders als bei dir. Du hast ja da regelmäßige Re-Render-Zyklen. Anscheinend. Also das ist natürlich noch effizienter. Bei mir ist es eben so in der Regel so ein Einmal-Ding, ja. Ob das initialisiert wird oder nicht.
Ja, das lohnt sich dann natürlich auf jeden Fall, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einfach nicht bis nach unten scrollt, ja recht hoch ist. Andererseits ist halt eben, wenn du so ein Komponentenmodell hast und du nicht jetzt irgendwie einfach React von der Stange verwendest, sondern was Eigenes baust, kannst du ja selber gestalten sozusagen, wann du deinen Renderapparat losschicken willst und was so deine Prämissen sind für ich gehe mal von einem Update aus und erlaube mir ein teures DOM-Diff. Und wenn man da einfach sozusagen vor die Render-Funktion so einen Guard vorsetzen könnte, der guckt, sichtbar oder nein, ist super. Und das geht mit der Section Observer sicherlich sehr gut und nicht so gut mit dem Check Visibility. Man bräuchte einen Visibility Observer.
Ja, genau. Wobei das ist ja beim Intersection Observer auch so. Also wenn du den aufschaltest auf ein Element, das im Viewport ist, und du machst dann Opacity 0 drauf, dann müsste der im Prinzip auch triggern. Und dann ist eben die Intersection Ratio, die dürfte dann, oder dieses die Is-Intersecting-Eigenschaft, die dürfte dann false sein.
Ja. Und aber ich meine, das andere Szenario sind natürlich so Sachen wie Display oder halt auch so Overflow hidden, ich schieb dich links raus.
Genau, wobei da ist es so, dass der Intersection Observer das bisher, ich glaube, der kann nur in vertikaler Achse arbeiten und nicht in horizontaler. Ich bin nicht ganz sicher, ob die das eventuell geändert haben.
Moment, warte mal, das heißt, wenn ich horizontal scrolle, ist...
Also wenn du horizontal, also zum Beispiel, also wir haben ja eben über diese Slider gesprochen und da sind Bilder drin.
Ja.
Und die lade ich lazy immer noch per JavaScript, nicht mit dem nativen lazy loading. Und zwar aus dem ziemlich beknackten Grund, dass wenn ich das native lazy loading drin habe, dass immer die iOS-Geräte irgendwann abgestürzt sind.
Abgestürzt?
Genau, also die hatten irgendein Problem. Also du kannst dir dann ja auch die Stack-Traces von denen angucken. Und ich weiß nicht, was es ist. Also eigentlich kann iOS das, aber in unserer Konstellation, vielleicht weil wir zu viele Bilder oder so hatten, hat das immer zum Absturz geführt. Und darum habe ich quasi zwei Implementationspfade drin und aktiv ist aber nur der JavaScript, die JavaScript-Version. Mhm. Und der nutzt Intersection Observer und diese Slider, die haben auch Bilder drin. Und es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn ich den Bildern sagen könnte, wenn du zwar noch nicht zu sehen bist, aber so ein bisschen abseits des Viewports links oder rechts bist, dann lad schon mal, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass man dann eben einmal weiter scrollt und dann ist das Bild eben da und fängt nicht erst dann an zu laden. Und das ist halt schwierig mit dem Intersection Observer, interessanterweise.
Ha. Okay, aber für die Performance-Optimierung rein optional fürs Komponenten-Re-Rendering auf jeden Fall eine wahrscheinlich gute Idee.
Ja.
Warte mal, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, weil du ja immer so viel vom Intersection Observer erstellst. Für Mutation Observer habe ich ja schon mal nachgemessen, dass es egal ist, ob man irgendwie 1000 von den Dingern hat oder irgendwie 7 Millionen, das macht performance-technisch keinen Unterschied. Mhm. Wie ist es mit das Intersection Observern? Ich baue meine Single-Page-Application, ich baue mein Facebook-Ding gleich nach und ich gebe jeder Komponenteninstanz seinen eigenen Intersection Observer. Hast du Erfahrung?
Keine Ahnung. Aber du musst ja, genau, wobei du im Grunde erzeugst ja in der Regel nur einen Intersection Observer und dann, also den konfigurierst du ja auf eine bestimmte Art und Weise. In der Regel sagst du, hey, mich interessiert die Intersection eben mit dem und dem Element. Das ist eigentlich ja immer der Root quasi oder der Viewport. Und dann konfigurierst du noch die Margins und quasi an welchen Thresholds, also an welchen Sichtbarkeits-Thresholds, letztendlich sowas wie Prozente, wie viel Prozent sichtbar ist, was soll der jeweils immer auslösen und Dinge tun. Mhm. Aber das willst du bei so einem Konzept, machst du das ja nur einmal, konfigurierst du das für alle Komponenten, das willst du ja für alle gleich haben und dann hast du einen Intersection Observer, mit dem du dann einfach immer nur observst, dann du observst halt mit einem Intersection Observer sehr viele Elemente.
Ja, würde ich dann machen, wenn das die bessere Wahl ist. Wenn das die schlechtere Wahl ist, würde ich 100.000 Intersection Observer bauen. Und das ist halt eben die Frage.
Also für mich klingt so, als kann das nur schlechter sein, 100.000 Intersection Observer bauen, die einzelnen Elemente observen.
Ja, ich scroll gerade noch durch meinen Artikel mit den Mutation Observern von damals.
Ich glaube, das war doch damals so, dass in Chrome war das eine performanter und in Firefox war es genau umgedreht oder so.
Scroll, ich laber viel zu viel darüber, dass das alles keinen Unterschied macht, weil der Unterschied messbar aber so klein ist.
Wir können ja trotzdem auch uns schon mal weiter bewegen.
Machen wir
nämlich,
mal.
Ah, da brauchen wir aber auch deine Expertise, nämlich.
Oh nein.
Doch, es gibt jetzt sozusagen aus diesem Web Components Kosmos das Custom State Set Interface.
Mhm.
Also ich kenne die Use Cases nicht so genau, aber man kann sowas oder man kann irgendwelche States setzen, die dann von außen sieht das die Web Component ja in der Regel aus wie nur ein Element. Und da kann man mit der, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn, Pseudo-Klassen-Methode, State, Klammer auf, und dann kann man da eben sagen, sowas wie, sagen wir mal, visible.
Ja.
Klammer zu.
Checked. Oder checked. Wir können auch bei Checkbox bleiben, haben wir wieder
checked. Genau, aber man kann eben nicht so einen Doppelpunkt checked machen, sondern in dem Fall müsste man jetzt für diese spezifische API müsste man einen Doppelpunkt State, Klammer auf, checked, Klammer zu machen.
Genau. Also man baut sich quasi seine eigene Pseudoklasse zweiter, seine eigene Pseudoklasse zweiter Klasse, die halt eben in, immer noch ein Parameter sein muss für die Oberpseudoklasse State, ja. Mhm. Naja, das ist halt der eine Use Case, ne? Also wo ich sozusagen meine eigene Pseudoklasse implementiere und dokumentiere für die Außenwelt. Aber viel spannender finde ich eigentlich den Use Case interner State von einer Komponente. Weil vielleicht ist die Komponente super interaktiv, du kannst drin rumklicken und je nachdem, was du da drin geklickt hast, willst du halt dein eigenes Rendering in der Komponente updaten und brauchst irgendeine Art von Selector, womit du sagen kannst, hier, der Host ist jetzt in dem Zustand und entsprechend soll dieses CSS gelten und jenes nicht mehr. Und das kannst du ja tatsächlich in privat nicht gut ausformulieren, wenn du diese Custom States nicht hast. Weil das Einzige, was du machen könntest, wäre irgendwie diese interne Zustandsänderung, ändert tatsächlich was an dem äußeren Interface des Elements, im Sinne von, da kommt ein Attribut hinzu, eine Klasse hinzu. Aber das wäre ja nicht sehr webkomponentig, weil HTML-Elemente tun das ja nicht. Also indem ich irgendwie ein Textfeld fokussiere, kriegt das ja keine neuen Attribute, sondern plötzlich gilt irgendwie ein anderer Zustand, der dann, okay, sich nach außen ausprägt, weil meine, keine Ahnung, Fokus-Pseudoklasse jetzt greift. Aber vor allen Dingen hat das ja Bedeutung für die interne Implementierung der Komponente. Und der Aspekt ist halt super an diesen Custom States, weil das geht halt eben sonst einfach überhaupt gar nicht. Ich kann halt eben keinen privaten State haben. Und jetzt kann ich halt entweder einen öffentlichen State machen und indem ich halt dokumentiere, dass es halt eben hier diese Pseudoklasse zweiter Klasse gibt, oder ich dokumentiere es halt eben nicht, dann habe ich was Privates. Und wenn das alles fehlt, dann muss ich irgendwie Klassen setzen und das ist einfach doof.
Okay, das heißt also, du siehst den Wert dieser API eigentlich wahrscheinlich mehr für die Betrachtung innerhalb der Web Component als für die Betrachtung von außerhalb.
Ja, ich glaube, das ist beides wertvoll. Also das ist halt mein persönlicher Bias, weil ich halt vor kurzem so diverse Komponenten gebaut habe, so High-Level-Komponenten wie irgendwie ein Split-View, dass ich in der Mitte so ein Ding von links nach rechts draggen kann. Und dann will ich halt irgendwie intern, sobald ich am Dragging bin, meine Komponente in den Zustand versetzen, Dragging, damit ich halt intern meine Styles irgendwie orchestrieren kann. Und da gab's halt keine saubere Lösung zu, weil halt eben dieses Custom State Set auf Safari nicht ging und auf Firefox im Moment auch nur noch hinter einem Flag ist, also in Arbeit ist. Und deswegen setze ich da im Moment eine Klasse mit einem Kommentar hinter, das ist doof und muss geändert werden, ASAP. Und jetzt sind wir dem ganzen ASAP einen Schritt näher, weil Safari kann das auch. Also Custom State Set ist einfach wirklich nur so eine, ja, ein Set von Strings, so ähnlich wie eine Class-List halt. Nur halt eben mit der Bedeutung nicht, ich habe jetzt mehr Klassen, sondern ich habe diese internen Zustände, die sich über diese Pseudoklassen ausprägen. Eigentlich eine ganz triviale Sache, aber bestimmt in der Implementierung nicht ganz so trivial, weswegen Firefox noch ein bisschen am Schrauben ist.
Ja. Also ein bisschen vielleicht wie der Indeterminate State, über den wir eingangs bei der letzten Revision sprachen, ne? Der sich ja auch nicht als Attribut niederschlägt. Ja, oder der Fokus-Pseudoklasse, hast du ja auch schon gesagt und so.
Genau, ich wollte sagen, also weil das Indeterminate prägt sich ja zumindest über so ein IDL-Attribut aus. Also es ist ja ein Boolean, den du in JavaScript setzen kannst. Und das würde ja sowas wie, ich dragge jetzt gerade in meinem Element dieses mittlere Ding durch die Gegend, um es zu resizen, das würde sich ja gar nicht ausprägen, weil es gibt ja keine Notwendigkeit, da irgendwie das abzufragen, weil das ist ja eine User-Interaktion. Aus JavaScript ist das ja rein transaktionell. Also das Ding wird halt gedragt und plötzlich resized es sich, Ende aus Mickey Mouse. Da muss ja niemand wissen, dass das gerade im Gange ist, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Ne? Also wirklich eher Focus State als Indeterminate. Wobei, kann man sicherlich auch nutzen.
Okay. Dann haben wir auch neu im Safari die Methode promise.withResolvers und die kann man dann destrukturieren in die Promise selbst und die Resolve und Reject Methoden.
In Chrome und Firefox denke ich auch relativ neu.
Ja, ist es.
Genau.
Warum möchte ich das tun?
Darf ich dir eine Frage vorweg stellen? Dann kann ich dir sagen, ob du das überhaupt tun möchtest. Hast du jemals die Promise Constructor Funktion verwendet? Also jemals New Promise geschrieben?
Gut, nee.
Dann brauchst du das nicht.
Ich glaube, das habe ich einmal als, ich habe das einmal in meinem Leben, ich möchte nicht lügen, ich habe das einmal als Workaround für, glaube ich, vielleicht irgendeine Sleep-Methode geschrieben und das war's.
Ja, das ist auch ein sehr guter, ein sehr valider Einsatzzweck. Persönlich auch mein häufigster für neues Projekt. Baust ein paar Unit-Tests, ich brauche halt warten, damit ich gucken kann, ob die asynchronen Dinger passiert sind. Machst du eine Sleep- oder Wait-Funktion, genau. Ja, ja. Mhm. Also die Idee dahinter ist, also so hinter New Promise oder halt eben diesem Konstrukt hier ist halt, normalerweise schreibt man New Promise, in New Promise steckt man eine Function hinein, die Function bekommt zwei Parameter übergeben. Diese beiden Parameter sind Resolve, Reject, das sind Functions. Und dann kann man die innerhalb dieser Function, die man in New Promise hineingesteckt hat, aufrufen, um dann das Promise in den ein oder anderen Zustand zu überführen. Idee dahinter ist, Resolve und Reject privat halten, damit nur die Ersteller von Promise da rankommen können, damit nur die Ersteller von Promise bestimmen können, ob Resolved oder Reject mit welchem Wert oder welchem Error. Macht voll viel Sinn, funktioniert halt nicht. Okay. Weil es gibt halt genug APIs, die man bauen möchte, die am Ende ein Promise produzieren sollen, wo man irgendwelche Effekte abfangen möchte, die außerhalb von dieser Promise-Konstruktion stattfinden.
Ja, oder die man quasi von extern resolven möchte, ne? Irgendwann.
Ich würde behaupten, dass von extern resolven generell eine schlechte Idee ist, weil das ja so den Erwartungen von einem Promise als halt Blackbox, die man irgendwann auspackt, widerspricht. Aber es gibt halt so, oder es gibt halt so Übergangssituationen. Also was ich letztens hatte, war, ich habe eine Funktion gebaut, da sollte man reingeben ein File-Objekt und dann wollte ich am Ende ein Promise auf einen Base64-String raushauen. So, relativ trivial, nimmt man den File-Reader, der File-Reader spricht keine Promises, der hat noch so eine Callback-basierte API und genau dafür ist sowas wie New Promise oder Promise with Resolve was gedacht. Man hat eine API, die kann keine Promises, da baut man dann einen Promise-Wrapper drumherum. Und das braucht halt niemand, weil die meisten APIs heute Promises sprechen oder irgendwer hat schon den Wrapper gebaut. Deswegen nutzt das niemand, außer halt eben für so Sleep-Funktionen. Aber ich wollte halt eben dann in meiner Funktion gucken, ob der Input, den die bekommt, halt eben auch, naja, eine Instance of File ist und nicht irgendwie undefined oder so. Und wenn das dann der Fall sein sollte, wollte ich einen Fehler haben. Wie mache ich einen Fehler? Normalerweise schmeiße ich eine Exception. Ich will aber eine asynchrone Funktion bauen, die also ein Promise produziert. Und dann will ich halt eben einen Fehlerfall auch nur modellieren durch ein rejectedes Promise. Und ich will nicht sowas haben wie, das Ding kann, wenn es bis zu einem bestimmten internen Zustand kommt, ein Promise produzieren, das rejected werden kann. Und vorher gibt's eine Exception, die ich mit try-catch anfangen soll. Das will man ja alles vereinheitlichen. Und naja, das ging halt damit total gut, weil dann habe ich einfach in der ersten Zeile genau diese Zeile geschrieben. Gib mir das Promise und resolve und reject. Dann konnte ich meinen Error-Check machen. Und wenn der dann halt tatsächlich produziert hat hier, das ist jetzt ein undefined und kein File, dann konnte ich einfach einen Error konstruieren, in Reject reinstecken und das Promise return, ein Early Exit machen, ohne halt irgendwie mir da groß einen abzubrechen mit New Promise. Also die Theorie hinter der Konstruktion von New Promise ist korrekt, aber in der Praxis ist das hier schon sinnvoll, muss ich einsehen.
Okay. Dann hast du da einen Link für die Shownotes, für deinen Konstrukt?
Nee, das habe ich tatsächlich auch nur gebaut, um für die JavaScript Days nächste Woche, wo ich einen Talk mache über Neuerungen in JavaScript, ein Beispiel habe, warum das eine gute Idee ist.
Okay.
Da kommt das her.
Sehr gut.
Naja, aber es ist halt sonst, du baust einen Wrapper um File-Dings rum und guckst, ob der Input irgendwie korrekt ist. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend.
Ja.
Ich befürchte, wenn wir das senden, ist nächste Woche schon passiert gewesen.
Korrekt.
Okay,
oder hast du so weit vorausgedacht, dass es quasi doch noch erst eine Woche nach dem Release ist?
Genau.
Also vor zwei Wochen wirst du darüber gesprochen. Ja,
ich meine die JavaScript Days im Oktober natürlich.
Ah, natürlich.
Aha.
Sehr, sehr schlau.
Die Oktober in einer Woche? Ja.
Ja.
Raum, Zeit, weißt du, das ist ja auch alles so.
Genau, auf der Südhalbkugel ist ja jetzt auch Herbst und so.
Richtig, richtig. Und der Strudel, wenn du dann an der Toilettenspülung ziehst, geht ja auch ganz andersrum. Und das erklärt.
Habt ihr eine Ahnung, was passiert genau auf dem Äquator bei einer Toilettenspülung?
Meinst du, das Klo spült einfach nicht?
Spült es denn nicht oder was passiert also, dann?
Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das...
Oder wirbelt es...
Also wenn ich davon ausgehen kann, dass das Klo in JavaScript implementiert ist, dann würde ich annehmen, dass es Infinity ausspuckt. So wie wenn ich durch Null teile.
Not a number.
Infinity gibt es übrigens jetzt auch in CSS.
Das habe ich gelesen, das ist cool.
Ja.
Ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Das ist der totale Oberhammer.
Aber ich glaube, das ist auch ganz neu. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht, dass es schon Ewigkeiten gibt. Da gab es ein cooles Post drüber. Vielleicht können wir das auch noch rausfischen und in die Links werfen.
Jo, ich hab's schon.
Für den Z-Index?
Genau. Der klemmt das aber dann quasi auf dem, also Infinity ist sozusagen nur der Repräsentant der größtmöglichen Z-Index-Zahl.
Ja, ja, Max-Int.
Ja, genau.
Nee, war das nicht nach Browser auch unterschiedlich?
Also früher war das mal nach Browser unterschiedlich, aber mittlerweile ist, glaube ich, der höchstmögliche Z-Index.
Ich glaube, das ist weiterhin unterschiedlich.
Ich meine, also es wurde, glaube ich, aber auch in diesem...
Ich sag das hier mal so
genau. Ihr könnt das ja mal challengen, ihr Hörerinnen und Hörer.
Ich glaube, da gibt es so Chrome auf macOS, ist vielleicht sogar anders als Chrome auf Windows. Aber ich laber jetzt einfach nur, was ich mir gerade
auf macOS so als Infinity, wenn man jetzt die Breite auf Infinity stellt und die abfragt, kriegt man raus 16.777.214 Pixel.
Ja, bei Width und Height hatten die Browser Unterschiede, aber ich glaube, beim Z-Index sind die gleich.
Ach, 16 Millionen.
Ja, okay. Und wir wissen ja alle, dass es eigentlich ausschließlich für Z-Index verwendet werden wird, also stimmt schon.
Wobei das Lustige ist, wenn du das Ganze einsperrst in so ein Position-Relative-Ding mit Z-Index 0, dann kannst du da Z-Index Infinity draufwerfen auf das Kind-Element. Es wird nicht mehr rauskommen.
Oh, Infinity important. Das ist der Hammer.
Ich glaube, dann schmilzt der Browser einfach nur.
Ja, was man auch gut gruppieren kann, sind ja Z-Index important und Infinity. Aber gruppieren können wir jetzt auch Objekte. Mit
Iterables. Also,
ja. Deswegen leite ich über an dich. Was können wir denn jetzt gruppieren?
Alles, was Listen-like ist, also irgendwie Array, String, DOM String Map. Hast du nicht gesehen, alles, was in eine Vorschleife passt? Können wir reinstecken in Object Group By oder Map Group By. Da stecken wir rein das Objekt, also oder den String oder so, das iterierbare Zeug. Und eine Prädikat-Rauspick-Funktion. Also, keine Ahnung, hast einen Haufen Objekte, die haben alle eine Property Value und dieser Value ist entweder A, B oder C. Und dann hast du irgendwie 70 Objekte von denen. Und dann gibt er dir zurück ein Objekt mit den Keys ABC. Und dann sind da drin Arrays. Oh,
ist das nicht schön. Das ist so ein Ding, was man schon immer sehr, also ich glaube, das gibt es doch bestimmt bei Lodash oder sowas. Aber man hat normalerweise, wenn man jetzt kopiert man sich das halt einfach raus, sowas. Aber das heißt, ich kann jetzt quasi, vielleicht hast du es genau gerade gesagt, ich wiederhole nur, ob ich jetzt richtig gecheckt habe. Ich habe ein Array oder eine Liste an Dingern und irgendwas an diesen Dingern ist irgendwie die ID dieser Sache. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe den Sport Formel 1 und den Sport Fußball und ich habe halt jetzt dazu den First Name und Nachnamen von verschiedenen Leuten. Jetzt interessiert mich aber Fußball überhaupt nicht, sondern nur Formel 1 und damit ich dann schneller drauf zugreifen kann und nicht immer sagen muss, find all name equals Formel 1, kann ich dann sagen, Object Group By meine Sportliste und zwar mit dem Namen und dann könnte ich dann oder halt mit der Sportart und dann kann ich sagen, dass mein neues Objekt, was dann raus, das ist ja ein Objekt, was rauspurzelt, keine Liste mehr, Objekt.Formel 1.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich dir folgen konnte. Das Ding ist halt schon in diesen, also die Dinger werden wirklich nur umsortiert und halt eben anhand eines Index, also ne, halt Sport oder Name und so.
Ja, dann habe ich einen Index.
Genau, ne? Aber ich meine, ja.
Ich glaube, Vanessa hat das schon korrekt gesagt. Also
ich glaube schon, nur dass das Ding ist halt natürlich nur so, wenn du so unter der Prämisse interessiert mich nur, du hast natürlich die ganzen anderen Sachen immer noch da, aber du meinst jetzt wirklich so, ich strukturiere das auf eine Weise, dass diejenigen, die sich nur für eins interessieren, nicht mehr suchen müssen. Genau, das macht Sinn.
Richtig, das hat auch gar nichts, stimmt, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, ob es mich noch interessiert oder nicht, aber ich habe jetzt eben danach den Index und kann dann wahrscheinlich vielleicht auch schneller drauf zugreifen jedes Mal.
Genau. Also ich habe auch so ein Ding in meiner persönlichen Toolbox drin, die ich mir da im Prinzip in jedes Projekt rein importiere, weil das braucht man eigentlich immer.
Ja, sonst sowas, was man mit Reduce irgendwie abgefackelt hat, ne?
Aber genau zu Reduce, also ich habe jetzt mal eine Einschätzungsfrage für euch, was jetzt genau alle solche Funktionen angeht, wie Reduce oder Map oder gegebenenfalls dann auch Group By und dann noch einen Find drauf. Bevorzugt ihr es normalerweise, mehrere von diesen Funktionen aufzurufen, die dann aber gegebenenfalls wiederholte Male das Array durchsuchen müssen, wie zum Beispiel einen Reduce und einen Map? Oder bevorzugt ihr eine For-Loop, wo ihr nur einmal durchgeht? Dafür wird es halt gegebenenfalls unlesbarer und ihr macht aber die Aktion nur in dieser einen For-Loop.
Ja, also wenn das jetzt einfach so die Rundumfrage ist, Ich persönlich habe mich ja mittlerweile komplett dem imperativen Goblin-Mode über und diesen ganzen funktionalen Krempel mache ich halt wirklich nur da, wenn es mir wirklich signifikante Tipperei spart. Ansonsten mache ich auch ganz, also ich mache hier alles Vorschleife, ich mache auch Wild True mit irgendwie 7 Breaks da drin, das ist mir sonst alles viel zu kompliziert, da muss ich zu viel Zeug wissen. Ich will halt auf den Code gucken und ich will einfach wissen, was schiebt der da an Zahlen durch die Gegend und der ganze andere Krempel ist mir zu kompliziert. Da portioniere ich dann schön in Objekten und Methoden und Funktionen und dann ist es auch übersichtlich und dann können mir die ganzen Fancy-Pants-Leute den Buckel runterrutschen.
Also bitte nutzt.
Also die Fancy-Pants-Leute werden jetzt Map, Reduce, Flat-Map.
Ja, genau. Also ne, ich sage jetzt nicht, dass ich das nie verwende, ja, sondern halt eben genau dann, wenn das offensichtlich die bessere Wahl ist. Aber wenn auch nur der Zweifel besteht, dass man das irgendwie mit billigeren, simpleren No-Brainern auch machen könnte, dann tendiere ich zu denen. Aber das ist allein meine persönliche Präferenz und hat nichts mit Performance zu tun, sondern einfach nur so, weil ich bin's halt müde, darüber nachzudenken und ich nehme jetzt die radikal simpelste Option. Selbst wenn mich dann die React-Kids schief angucken, damit muss ich jetzt leben.
Shep, wie schauen dich denn die React-Kids an?
Ich glaube, sie würden mich etwas freundlicher anschauen, weil ich wahrscheinlich Filter, Map und Reduce so aneinander ketten würde. Außer ich...
Das heißt, du gehst dreimal durchs Array?
Ja, je nachdem. Also,
wenn du es gefiltert hast,
also wenn ich es filtere, würde ich natürlich das Filtern immer zuerst machen. Das ist ja irgendwie sinnvoll.
Immerhin.
Ja. Genau, und dann ich würde es anders handhaben, wenn ich merken würde, dass ich ein Performance-Problem habe. Also dann würde ich es halt profilen. Wenn dabei herauskäme, dass dieser Prozess zu lange dauert, dann würde ich mich wahrscheinlich daran versuchen, alles in einer Schleife abzuarbeiten. Genauso früher war das so in IE11-Zeiten, dass der langsam war mit diesen neueren Array-Methoden. Und genau, dann habe ich das eben refactored auf eine Vorschleife und dann lief es schneller. Aber ich glaube, das ist jetzt bei aktuellen Engines nicht mehr der Fall.
Ja, ich glaube, vor allen Dingen bei aktuellen Engines ist es auch so, dass das sozusagen nicht unbedingt mehr vorhersehbar ist aus der Sicht von Entwicklerinnen und Entwicklern, was aus dem JavaScript-Code am Ende wirklich wird, also zu was der das runterkompiliert, sobald der halt mal bei seinem Optimizer wirklich den dritten Gang einlegt.
Mhm.
Genau, an das wollte ich auch gerade noch hinweisen. Ich stelle die Frage manchmal ganz gern so aus Spaß, aber was im Browser dann tatsächlich ausgeführt wird, ist, glaube ich, echt noch eine andere Frage. Also ob das vielleicht sogar zu einer For Loop umgewechselt wird oder gegebenenfalls mit einer For Loop langsamer werden könnte unter Umständen.
Ja, früher haben die Engines ja auch, glaube ich, diese For Loops dann unrolled, wie sich das nennt. Also zumindest, wenn sie endlich waren. Und dann hast du quasi einfach die gleiche Anweisung bei einer For Loop, die eigentlich 100-mal laufen sollte, haben die internen umgewandelt, dass halt 100-mal hintereinander der gleiche Code da steht. Also dass die For Loop gar nicht mehr existierte. Und das war dann schneller.
Ja, ich meine, beziehungsweise das könnt ihr ja heutzutage selbst dann machen, wenn sozusagen der Code nicht jetzt irgendwie hart gelimitet ist auf irgendwie 10 Schleifendurchläufe, sondern einfach nur, wenn die durch Beobachtung der Ausführung wissen, das Ding wird nie mit was anderem gefüttert als mit 10 Werten, dann unrollen die das ja auch schon spekulativ. Also deswegen denke ich halt immer so, diese Mikro-Performance-Optimierung ist wirklich dieser Tage. Also wenn man sich nicht wirklich den Maschinencode anguckt oder zumindest halt wirklich wie Shep dahin geht und das wirklich profilt, ist, glaube ich, nicht wirklich für normale Menschen vorhersehbar, was daraus wirklich wird. Und wenn es irgendwo hakt an der Performance, ist man wahrscheinlich besser damit beraten, irgendwie zu gucken, kann ich mir hier irgendwie einen Reflow oder sowas Ähnliches einsparen? Oder tatsächlich einfach irgendwie das Programm strukturell vereinfachen? Weil ich meine, so Sachen, so Überlegungen wie diese halt, sind so ein bisschen, versuchen irgendwie so clever zu sein. Und eigentlich ist ja das schnellstmögliche Programm einfach nur eins, das genau das macht, was es soll und nicht mehr. Ne? Also weil weniger kann es ja nicht machen, dann ist es ja nicht mehr das Programm und wenn es mehr macht, ist es unnötig langsam. Und einfach diesen Mehr-Aspekt zu identifizieren und zu eliminieren, ist, glaube ich, der einzig sinnvolle Weg für Performance-Optimierung und irgendwie clever sein. Also ich bin nicht cleverer als die Entwickler von irgendwie V8 oder so, deswegen, warum sollte ich das probieren?
Was ja manchmal auch ein Performance-Problem ist, ist, wenn du wenn sich so die sogenannte Shape von Einträgen in einem Array ändern. Das heißt also, manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn man wenn man eben Filter beziehungsweise wenn man Map oder sowas benutzt, weil man dann ja quasi komplett neue Items erzeugt und nicht bestehende Items nachträglich eben ummodelt, was man ja bei einer For Loop tun könnte, gegebenenfalls.
Das deckt sich halt überhaupt nicht mit meiner eigenen Erfahrung.
Okay.
Also mein sämtlicher Code ist so viel schneller geworden, als ich irgendwann gesagt habe, dieses ganze Immutability-Zeug, das einem die React-Prediger da verkaufen, das hält nicht, was es verspricht. Mhm. Also jedenfalls nicht, wenn du den naiven Ansatz fährst und wirklich sowas wie Object-Destructuring und Array-Destructuring machst, um die Arrays ineinander zu klonen. Mhm. Und speziell nicht dann, wenn du irgendwie mit großen Datenmengen arbeitest und du das spekulativ machen musst, weil du gar nicht weißt, welche Änderungen es gab. Also speziell bei so einem Map, oder bei so einem, sagen wir mal, so ein Fake-Flatmap, kennst du ja vielleicht. Du machst ein Flatmap, aber eigentlich nur mit der Intention, im Prinzip ein Map und ein Filter in einem Schritt zu machen.
Mhm.
Ne? Und bei den meisten Dingern hast du halt irgendwie, hat der Filter-Aspekt keine Wirkung und der Map-Aspekt hat tatsächlich auch keine Wirkung. Also du machst einen Loop über alles mit einer relativ komplizierten Konstruktion und du erzeugst die Arrays alle einmal nochmal neu, aber rein spekulativ und dann hat sich am Ende wirklich gar nicht was getan. Also das hatte ich früher halt eben wirklich oft gemacht, weil das einfach so von meiner React-Erfahrung in mir drin kleben geblieben ist. Und als ich wirklich gesagt habe, ne, imperativer Goblin-Mode, du hämmerst so lange auf dem globalen State herum, bis der in dem Zustand ist, den du haben willst. Und wenn er nicht in dem Zustand ist, den du haben willst, dann debuggst du halt und schreibst Tests, bis er in dem Zustand ist, den du haben willst. Das hat meinen sämtlichen Code so viel schneller gemacht. Also, weniger ist mehr, kann man dazu nur sagen.
Ja.
Ne? Und das mit den Shapes halt eben auch. Also, das habe ich mal eine Zeit lang wirklich sehr intensiv erforscht, weil ich halt das irgendwie wissen wollte. Und ich habe halt wirklich versucht, Testcases zu konstruieren, wo ich wirklich mal den Case dafür machen konnte, wo ich wirklich sagen konnte, indem ich die Shapes bewahre und die reuse, indem ich diese Objekte halt eben im Sinne von Immutable Programming reproduziere, will ich jetzt mal die statische Shape-Variante gewinnen lassen. Und die hat immer verloren, weil die Kosten für Objekt neu anlegen und nochmal neu anlegen und nochmal neu anlegen, bei allem, was halt nicht triviale Workloads waren, meistens so hoch waren, ja, dass sich das einfach echt nicht gerechnet hat.
Okay. Ne? Ja, auch gut zu wissen.
Ne? Unbenommen natürlich, wenn man jetzt irgendwie hingeht und man nimmt sowas wie die modernen Immutability-Libraries, die machen ja mit Hilfe von Proxies Persistent Data Structures, also wenn du dann sagst, klon mir das mit einer Änderung, dann klonen die ja nicht das komplette Objekt, sondern nur so Aspekte davon.
Mhm.
Die mögen dann eventuell performanter sein, aber dann ist es halt wieder so, nicht die Performance-Optimierung, die ich eigentlich haben möchte, das Programm reduzieren auf das Nötigste, sondern noch mehr Programm draufwerfen, damit es schneller ist.
Vor allem Komplexität auch, ne? Also das ist ja dann...
Dependencies,
also
was, die ich updaten muss.
Ja.
Ne? Das ist das Ding. So, nur der Vollständigkeit halber, Object Group By macht einem ein Object und Map Group By macht einem eine Map, damit man auch Keys haben kann, die keine Strings sind, sondern Objekte, Symbols, hast du nicht gesehen.
Mhm. Und warum ist das nicht auf dem Array-Prototypen drauf?
Da gab es eine Web-Compatibility-Issue. Warte mal. Das habe ich auch irgendwo hier.
Okay, wahrscheinlich wieder MooTools oder so, ne?
Nicht MooTools, irgendein Security-Package. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht genau, aber es war so. Also du hast ja manchmal so harten JavaScript-Libraries, die irgendwie aller möglichen Lockdown-Sachen machen, damit der globale Scope nicht von irgendwelchen injecteten Sachen in irgendwelche Zustände überführt werden kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das bei diesem Group-By der Gestalt, dass halt irgendein solches Produkt, das jetzt auch nicht von irgendwelchen Honks entwickelt wurde, sondern halt schon wirklich ein ernsthaftes Produkt ist, wo schlaue Leute dran arbeiten, von irgendeiner relativ großen Webseite eingesetzt wurde in einer veralteten Version.
Mhm.
Und diese veraltete Version hatte halt irgendwie dann eine Compatibility-Issue mit dem kommenden Ding auf dem Array-Prototypen. Und dann hat man halt irgendwie... Also dann, ich versuche das nochmal raus. Da gibt's auf GitHub wirklich sehr schön diesen Issue, wo irgendwie so, ja, hier ist das ECMAScript-Komitee. Hier, ihr habt dieses Ding produziert. Kennt ihr noch jemanden, der da arbeitet, der jemanden kennt, der das updaten kann? So,
die haben versucht, da anzurufen und wen zu erreichen, ja.
Ja, genau, das ist halt das eine. Und das andere ist natürlich, du willst eventuell Dinge gruppieren anhand von irgendwelchen Aspekten, die keine Arrays sind.
Genau, aber mal zum Beispiel Reduce erlaubt es dir ja auch, beliebige Arten von Output am Ende zu haben. Und dennoch liegt's ja dann auf dem Array-Prototypen.
Ja, Outputs, aber es geht ja um die Inputs. Der Input von Reduce ist immer ein Array.
Genau, und der Input von Group By ist nicht immer ein Array?
Nee,
Ah ja, du hast ja gesagt, das sind Iterables. Okay, ja, klar.
Genau, also du könntest theoretisch irgendwie Maps nach Größe gruppieren, wenn du wolltest. Dann kannst du halt, das ist ein schlechtes Beispiel.
Und warum haben wir keine Iterable-Prototypen dann?
Wir haben keinen Iterable-Prototypen. Also wir haben schon einen, also jetzt müssen wir unterscheiden zwischen einem Iterator und einem Iterable. Das ist ja nicht das Gleiche. Ein Iterable ist, lass mich überlegen, genau, ein Iterable ist das Ding, auf dem symbol.iterator drauf ist, was eine Function ist, die du aufrufen kannst, und dann bekommst du einen Iterator über die Dinger, die dieses Ding repräsentiert, und diese Iterables sind halt dann so Sachen wie deine Arrays, deine Maps, deine Sets, deine Top-Level-Datenstrukturen. Aus denen kannst du Iteratoren über einige ihrer Aspekte rausholen, über die Maps, über die Keys und so ähnliches, und die haben einen gemeinsamen Prototypen, und die kriegen tatsächlich jetzt auch in ECMAScript neu so Funktionen wie Map und Filter und Reduce, genau wie auf dem Array, mit dem Unterschied, dass, weil das halt Iteratoren sind, die potenziell ja Generators sein können, die also möglicherweise lazy sind, die sind also ihrerseits dann lazy. Aber das Problem ist halt eben, das sind halt nicht die Top-Level-Datenstrukturen, sondern halt eben diese Iteratoren über die Daten eines anderen Objekts. Und du willst einfach nur sagen können, ich nehme meine DOM-String-List und schmeiß die in Object Group bei rein, und ich will als normaler Feldwald- und Wiesen-JavaScript-Entwickler einfach nicht wissen, dass das da überhaupt Unterschiede sind. Ich will sagen, ich habe Liste von Zeug, gruppiere mir das, Ende aus Mickey Mouse, ich habe hier Arbeit zu verrichten. Mhm. Und das leisten diese statischen Methoden dann halt noch am ehesten.
Mhm. Alles klar. Und dann haben wir abschließend noch so ein bisschen was über das Video-Element und Video-Sources. Und zwar ist es so, dass der Safari, ich weiß nicht, ob es jetzt die 17.4er-Version war oder ob das noch Technology Preview war, aber jetzt auch WebM als Video-Container unterstützt, was bisher nur für WebRTC der Fall war, aber jetzt eben auch in Video-Elementen, also VP8-Codec und VP9-Codec. Genau, und dann wurde auch geändert die Art und Weise, wie Safari sich die passende Source für ein Videoelement holt. Also laut Spec ist es ja eigentlich so gedacht, dass du hast eben dein Video-Element und darin hast du Sources aufgelistet, die wiederum auf bestimmte Dateien und Dateitypen zeigen, und der Browser soll laut Spec von oben nach unten diese Sources durchgehen und die erste, die er eben abspielen kann, nehmen und alle anderen dann ignorieren. Und die Safari-Leute haben für sich entschieden, dass das vielleicht nicht immer das Optimum ist. Also dass der Browser eben am besten weiß, wann welches Format zu nutzen ist. Vielleicht, wenn man eine schlechte Datenverbindung hat, dann lieber ein höher komprimiertes Videoformat, aber wenn der Akku leer ist, ein weniger hochkomprimiertes, aber eben eins, das weniger Akku frisst. Und genau deswegen haben die das eben geändert und weichen von der Spec ab. Der Safari-Browser guckt sich eben alle Sourcen erstmal an und sucht sich dann passend zur aktuellen Browsing-Situation die richtige Datei raus, die aus seiner Sicht richtige Datei.
Aber wie finden wir denn jetzt als Entwicklerinnen und Entwickler das, dass wir da irgendwelchen Code schreiben und der Browser denkt sich, heute mache ich es mal so?
Keine Ahnung. Also ich finde es meistens besser, weil ich finde, dieses Mikromanagen des Browsers, das skaliert einfach nicht. Das heißt also, je mehr die Browser selber irgendwie für sich entscheiden, also im Prinzip so ein bisschen, wie das ja auch bei dem Source-Set der Fall ist. Also du sagst dem Browser, guck mal hier sind 6 verschiedene Auflösungen des Bildes. Im Falle von Lazy-Bildern muss man ja bei dem Sizes-Attribut nur noch Auto reinschreiben. Also, und der Browser regelt alles von alleine. Der weiß dann, aha, das Bild rendere ich jetzt in dem Kontext in der Größe. Ich habe diese 6 Sourcen, ich habe vielleicht ein Dreifach-Retina-Display, dann nehme ich dieses Bild. Oder ich bin gerade aber auf Datensparmodus, dann nehme ich das andere Bild.
Passiert das eigentlich überhaupt? Also berücksichtigen die Browser sowas wie, meine Batterie ist so voll, oder erzählen die das nur?
Ich glaube, das berücksichtigen die Browser größtenteils nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Safari ausschaut, ob er das berücksichtigt. Aber die Möglichkeit hast du dann einfach. Also das muss ja nicht alles genutzt werden, aber so dieses Mikromanagen, finde ich, ist einfach, also es ist zwar einerseits irgendwie cool, andererseits trifft man irgendwelche Annahmen, die vielleicht irgendwann nicht mehr zutreffend sind, und man kann auch Fehler machen.
Ja, das Ding ist halt, ich will ja gar nicht sagen, dass man das jetzt micromanagen müssen soll, sondern ich fände es halt gut, wenn ich das micromanagen könnte, wenn ich mich dazu entscheide. Das ist halt so das Ding. Also ich kann mir halt eben nicht wirklich ein Szenario ausmalen, wo zum Beispiel jetzt bei deinem Bildbeispiel mit dem Source Set, ne? Da gibt's halt eben auf dem Device irgendwelche Hardware-Constraints, und die alle tatsächlich durchzuiterieren und das Gerät zu fragen, hey, was hast du für eine Auflösung, mal Pixeldichte hast du nicht gesehen, ist wirklich relativ schwierig. Und ich glaube, bei Bildern ist es halt irgendwie auch so relativ, sagen wir mal, alles in allem, was so den Gesamtdaten-Payload angeht, sind die eher so klein, ne? Aber zum Beispiel, vielleicht habe ich ja als diejenige Person, die einen Videoplayer einbettet, ja auch irgendwelche Wünsche darüber, was da jetzt bevorzugt abgefragt wird. Keine Ahnung. Ich will Daten bitteschön auf meinem Server sparen. Oder ich bin irgendwie der Open-Source-Cork-Sandalenträger und ich habe voll was gegen diese Codex und ich biete das nur der Vollständigkeit halber an. Aber aus ideologischen Gründen hätte ich gern irgendwie meine Open-Source-Codex bevorzugt. Will sagen, habe ich dann als Autor gar nichts zu melden?
Na, dann würde ich sagen, dann biete halt einfach das Format nicht an, dass du nicht irgendwie delivern möchtest.
Ja, das ist ja nicht realistisch. Hör mal, wir müssen doch die Leute schon irgendwie erreichen, aber man kann ihnen ja den rechten Weg so schwer wie möglich machen. Denke wie ein Cookie-Banner-Autor. Weißt du? Ja. Also keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht wirklich irgendwie so groß dagegen. Ich denke halt nur so, also vorher konnte ich das so sortieren und ich konnte halt zumindest theoretisch mir einreden, dass eingedenk dessen, dass ich halt weiß, welche Browser welche Codecs können, ich durch die Reihenfolge meiner Sources schon irgendwie beeinflussen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen nimmt, relativ hoch ist. Und jetzt sagt der Browser halt eben, nö, ich nehme halt den, der mir am besten passt. Und diese Kriterien, die ich dafür anlege, sind auch nicht irgendwie eindeutig und spezifiziert, sondern sind halt eben YOLO.
Ja. Ich weiß nicht. Also es ist ja natürlich nie so, dass irgendwelche Dinge nicht auch ohne quasi negative, also es gibt immer irgendwas, was halt dann einem auf die Füße fällt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist dieser Weg, den Browser das selber entscheiden zu lassen, am Ende wahrscheinlich immer der bessere, weil weniger Arbeit für dich als Autorin und auch also zukunftssicherer, weil du nicht irgendwelche Definitionen da reinpackst, die vielleicht irgendwann obsolet sind. Und das ist auch irgendwann nicht mehr zu handeln.
Ich glaube tatsächlich an sinnvolle Defaults. Ich glaube, man kann APIs definieren, die sinnvolle Defaults haben, aber wo man dann halt irgendwie sagen kann, ich will mir die Finger dreckig machen. Ich glaube, das geht.
Ja, I don't know. Genau, also ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich nicht schlecht. Und genau, sieht man ja auch in dem Performance-Bereich, ne, da machen die Browser das ja im Grunde auch out of the box größtenteils sehr vernünftig, und man hat aber dann eben diese Möglichkeiten darauf nochmal dediziert einzuwirken, aber es gibt auch genug Leute, die mit diesen Tools in der Hand eben alles eher schlimmer machen als besser.
Ja, ich bin doch auch schon groß, ich darf das schlimmer machen, wenn ich möchte.
Du darfst alles, ja. Ich schlage vor, dass du einfach irgendwie so einen Banner einbaust, dass wenn jemand mit dem Safari auf die Seite kommt, dass du dann sagst, best viewed with, und dann einen der anderen Browser und die zwingst dann zu wechseln.
Aber
und dann dein Format durchdrückst.
Aber nur, wenn entweder in der EU oder außerhalb oder auf dem Weg dorthin, ne?
Ja.
Ganz genau. Wichtig.
Genau, auf internationalen Gewässern natürlich dann wieder nicht.
Genau, auf freier See kann man runterladen, was man möchte.
Genau, da kosten Daten auch nichts. Weil an wen soll man dann das Geld bezahlen, ne?
Naja, an den Pirat, der da gerade am Horizont auftaucht und dich gerne entführen möchte.
Und der so eine Wechselfestplatte in der Hand hat mit den Daten.
Ja, genau. Wechselfestplatte. Meine Güte.
Das Einzige, wovon ich kein Fan bin, ist, wenn jetzt auch irgendwelche Videoplattformen mir vorberechnen, welche Auflösung ich geschickt bekomme. Und teilweise habe ich manchmal eine relativ harte Zeit, das umzustellen, weil ich dann sagen will, ich will jetzt 4K und wenn ich 2 Minuten warte, ist vollkommen okay, weil dieses Gekrissel will ich halt nicht anschauen. Mhm. Das ist jetzt nicht vom Browser abhängig, das ist wahrscheinlich auch einfach eine UX-Umsetzung oder sowas. Und ich kann ja gar nichts dagegen tun, dass das schon in der schlechteren Auflösung geladen wird, was ja dann erst recht wieder Zeit kostet. Aber ich bin da gar nicht so immer der große Fan von, ja, aber dann hast du jetzt schon was zu sehen. So, ja, ich würde aber lieber gern warten und dafür ist dann gut. Und
dafür schmerzen die Augen nicht.
Oder nicht alle 3 Sekunden anbuffern. Lass halt 20 Sekunden buffern. Und da fehlen mir dann auch einfach die Möglichkeiten, auf das selber einzustellen.
Ja, das ist wirklich ein UX-Problem. Also da hätte ich auch einfach gern mehr Möglichkeiten. Also ich habe halt relativ viel, ich benutze halt relativ viel YouTube auf dem Telefon. Ich habe echt einfach den Eindruck, dass die Auflösung, mit der was abgespielt wird, komplett ausgewürfelt wird.
Ja, das macht keinen Sinn, oder? Nee,
Also es ist
vor allem nicht von meinem Internet abhängig. Ich habe eher das Gefühl von YouTubes Internet.
Genau
abhängig.
Mein Eindruck. Also ob ich jetzt hier zu Hause im Highspeed-WLAN bin, irgendwie in der 2G-Wüste oder irgendwie, weiß ich nicht, LTE auf dem Land, das ist komplett random. Ob das jetzt ein hier 144p, als wären wir irgendwie im Ersten Weltkrieg. Ich glaube, es hakt.
Das ist aber echt hart.
Ist es, aber das spuckt dieses Ding aus. Das ist Wahnsinn. Okay.
Die Werbung kann übrigens immer in bester Auflösung abgespielt werden.
Ich ertrage das so wenig, dass ich dem Geld gebe, damit ich keine Werbung habe.
Echt? Also mir ist das echt zu teuer.
Hast du dich geoutet?
Ich finde das schon ein bisschen frech, wie viel Kohle
es ist. Es ist zu teuer und frech und gänzlich unerträglich, aber Werbung ist schlimmer.
Ich muss auch sagen, dass bei YouTube die Werbung ist unerträglich. Es gibt andere. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang habe ich für Join gezahlt, weil wir ja kein Fernsehen mehr haben. Da gab es eine Show, die habe ich da so durchgeguckt. Also habe ich dafür gezahlt und irgendwann hatte ich es dann nicht mehr und wollte aber gerade auch nur eine Folge von irgendwas anschauen. Und bei Join finde ich das, also ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, dass man bei Join jetzt hier nicht nur den Free-Account nutzen soll. Aber das ist wirklich, wirklich okay. Die Qualität ist in Ordnung, die Anzahl der Werbung ist in Ordnung. Sie machen nur diesen witzigen Trick, dass sie immer hinschreiben, diese Werbung dauert noch 8 Sekunden, danach kommen halt aber noch 6 andere Werbungen. So, schon gecheckt. Ist aber ganz süß. Aber das ist in Ordnung. Die Werbung auf YouTube ist, das ist eine Frechheit.
Ja, und vor allen Dingen
Die Anzahl an Werbung. Und wenn du, vor allem, wenn du weißt, du machst jetzt dieses Video auf und du willst schon zu Minute 7 vorspulen. Du weißt vorher Werbung, schon, dass du es machen willst. Aber nein, schlimmer. So. Also das kommt erstmal diese 800.000 Sekunden lang Werbung. Dann spulst du vor. Und wenn du es falsch machst, bekommst du nochmal 8.000 Sekunden Werbung.
Ja, schön.
Und dann gehe ich.
Und halt natürlich auch die redaktionelle Qualität ist halt auch sehr, sehr lustig. Also das, was halt eben da die KI so auswürfelt, so, keine Ahnung, recherchierst halt mal irgendwas, dann guckst du halt mal irgendwie mal so in einem anonymen Tab, wo der Adblocker aus ist, irgendwie so 2 Videos und dann machst du irgendwie so einen Deep Dive irgendwie in so, keine Ahnung, was treiben denn die verrückten Krypto-Leute? Und was kriegst du dann für Werbung? Hier, kauf diese Coin, mach hier NFT, hast du nicht gesehen? Einfach nur, weil, natürlich, ich guck mir halt irgendwie so einen Rant an, der da irgendwie das ganze Ökosystem in Grund und Boden schimpft und dann als nächstes, hier, kauf doch mal was davon. Also ja.
Die Werbungen, die ich nicht verstehe, ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel online Schuhe bestellt habe. Warum kriegen die Services das nicht hin, zu checken, dass ich sie ja schon bestellt habe und nicht noch weitere 10-mal kaufen möchte? Das ist
der Klassiker der personalisierten Werbung, die irgendwie dann nichts rafft. Ne?
Naja, entweder das oder ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass die selber, glaube ich, ein nicht allzu hohes Vertrauen in ihre Produkte haben. Dass die entweder davon ausgehen, dass die Dinger retourniert oder nach 2 Wochen durch sind. Dass du gleich mehr haben willst, so interpretiere ich das.
Oder ich sehe, da ist es 1 Euro günstiger, deswegen kaufe ich es jetzt da.
Ja, keine Ahnung. Also
als ob ich mir so einen Aufwand.
Keine Ahnung, also YouTube ist übrigens auch schlau, die macht, apropos Personalisierung, ich habe die abgeschaltet und dann habe ich es, dann kriege ich halt irgendeine Werbung. Dann habe ich aber.
Vielleicht spannende.
Ja, geht. Also, und dann habe ich nämlich so eine bekommen für irgendwelche total bescheuerten Spiele. Und ich so, echt jetzt? Also, das will ich nicht. Da wird irgendwie, das ist so total gaga. Ich weiß nicht, was das für eine Werbung ist. Da werden irgendwelche Männchen die ganze Zeit von so einem Monster gefressen.
Das klingt immer noch besser als die Werbung, die diversen Leuten dann einfach auf X abgespielt wurde. Okay.
Ja, ich wollte.
Da waren einige Kracher dabei, das konntest du dann zumindest in einem Work-Umfeld oder Familienumfeld oder also am besten in gar keinem Umfeld mehr aufmachen.
Ach, war da mehr als ein X involviert?
Da waren drei X involviert.
Okay, ja, da bin ich noch drum rumgekommen.
Und wenn du dann auch noch überlegst, ob das jetzt personalisiert sein könnte bei der Person, dann, also das
ging. Hey, immerhin haben.
Und das war jetzt
immerhin war es nur ein X und das X hatte keine Serifen. Ne? Das ist ja auch gut.
Auch nicht schlecht. Naja, jedenfalls, wenn du bei YouTube diese Kackwerbung dann blocken willst, wenn du dann sagen willst, nee, also bitte tu die weg, ich möchte die nicht mehr sehen, gib mir andere Werbung, dann sagen die, ja, aber du hast ja Personalisierung abgeschaltet, dann können wir das nicht machen. Also du kannst quasi du kannst nicht sagen, ja, bitte späht mich nicht aus, aber die Werbung möchte ich bitte explizit nicht sehen, weil die einfach nur scheiße ist. Das geht dann nicht. Dann sagen die, ja, nee, das geht ja nicht, hast ja Personalisierung abgeschaltet.
Siehst du, das ist genau mein Dilemma. Der Preis, den ich da bezahle, der ist absolut unerträglich. Aber die Alternative ist halt noch 3% unerträglicher.
Mhm.
Also das geht halt nicht. Das ist halt einfach komplett.
Ja, du kannst ja so Sachen machen wie irgendwie VPN auf Türkei einstellen oder ich glaube Mexiko oder so. Da kriegst du ja YouTube dann Premium nachgeworfen. Aber da habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass dann irgendwann dass dann so rauskommt, dass mein Google-Account komplett gesperrt wird, das Aha. ist ja nur das Schlimme, dann hast du da deine ganzen Google-Services, die da alle zusammenhängen, alle gesperrt, das ist wirklich mein Horror-Szenario. Entweder, also das.
Ich denke, in der EU, also dich darfst machen, was du möchtest, aber ist es in der EU nicht so ein gesetzlich, dass du das schon machen können dürfen solltest?
Aber wenn ich jetzt irgendwie
ich weiß es
quasi
nicht.
Sozusagen betrüge und behaupte, ich wäre irgendwie in Mexiko oder ich mein, glaube, das so günstig gibt es halt in keinem Land in der EU. Das heißt, ich muss schon irgendwie mich dann da.
Dann wärst du nicht mal mehr in der EU. Eieieiei.
Genau. Ja, und das hat man ja schon ein paar Mal gelesen, nicht. Dass dann irgendwelche Accounts gesperrt wurden, weil, keine Ahnung, im Google Drive Fotos von den Kindern sind, die sind nicht bekleidet gewesen, direkt hier Kinderporno, zack, weg. Und dann hast du auch keine Nummer mehr, die du anrufen kannst, keinen Kontakt, nix. Und du bist halt einfach dann weg vom Fenster.
Das ist übrigens der Grund, warum ich kein Fan von Single Sign-Ons bin. Weil ich denke, also Ex-Twitter hat es ja auch mit diversen Leuten gemacht. Und wenn du dann deinen Twitter-Login teilweise genutzt hast für andere Services, dann konntest du diese anderen Services nicht mehr nutzen. Dementsprechend mache ich immer einen Login, falls möglich, mit meiner eigenen E-Mail-Adresse.
Ja, ich auch immer, ja. Ist mir auch echt lieber.
Single Sign-On, das SSO steht für Single Point of Failure.
Ja.
Wup, wup. Single Point of Failure.
Ja.
Ja, gut, wird spät.
Ja, tatsächlich.
Ja, aber war doch eine schöne.
Und wir sind bei zwei geblieben. Wir sind
zwei geblieben, genau. Juhu. Ja, super. Hat Spaß gemacht und wir haben ja auch, wir haben ja schon zwei Themen auserkoren, die wir auch nochmal beackern wollen. Also Internationalisierung und
CSS-Internationalisierung. Da schaue ich mir das an, wie man das so machen kann.
Genau, und was Entwickler denken, wie die Welt tickt und sie tickt nicht so. Genau, da müssen wir noch einen Host-Kontext-Peter machen.
Genau.
Und genau, dann habe ich noch überlegt, ob wir uns mal wen vom Google V8-Team noch mal ins Haus holen.
Ja, das wäre, glaube ich,
eine gute Idee. Wie wir vorhin darüber gesprochen hatten.
Wir sind
noch hier bei dir um die Ecke, Vanessa.
Ja, ich fahre da einfach mal direkt hin. Ich gehe einfach direkt ins Google-Office und sage, entschuldigen Sie. Brauch ja Podcast.
Hier, die da hinten sieht aus wie Compiler-Engineer. Ich leih mir die mal kurz aus.
Ja, ich schicke dir hier unser mobiles Podcast.
Ihr habt das Gefühl, wenn ich da irgendwo reinstolper und einfach sage, die Person schaut so aus, als könnte man darüber Bescheid wissen, kann das nur in Fettnäpfchen enden. Weil ich kann euch nicht sagen, wie oft ich gefragt wurde, ob ich Marketing mache. Was eine Frechheit ist für alle Seiten. Weil ich habe so wenig Ahnung von Marketing, dass es eine Beleidigung ist für alle Marketing-Leute.
Jo. Also.
Ich krieg nicht mal Designer oder so. So was völlig anderes. Was macht mich zu Marketing?
Weiß nicht, was du vielleicht irgendwie das mal überlegen. Vielleicht haben Marketing-Leute vielleicht haben die dann mehr iPhones und so und Designer haben auch iPhones. Sachen hast du vielleicht.
Was ihr überlegt habt, es passiert mir vor allem im Startup-Bereich. Und ich habe die Überlegung, weil im Startup müssen ja diverse Gewerke breiter ausgebaut sein und manche gibt's halt einfach gar nicht. Also QA gibt's halt nie. Aber Marketing und Sales ist halt schon auch sehr wichtig, gerade am Anfang. Und ob da die Leute so ihr Ausschlusskriterium machen, was man in so einem Startup braucht, das ist Dev, Design, Sales, Marketing. Und Design kriege ich anscheinend nicht. Für Dev bin ich zu blond.
Ich wollte es gerade sagen.
Für Sales zu weiblich.
Für die richtige Kategorisierung würde ich halt wahrscheinlich wirklich so die Kombination aus Bart und Hoodie empfehlen.
Ja, stimmt. Du musst dir so einen Bart ankleben.
Das würde wahrscheinlich echt helfen. Also mir ist das noch nicht passiert, dass ich fehlkategorisiert wurde.
Es ist nicht so schön.
Nee.
Naja.
Genau, aber unsere Hörerinnen, die wissen Bescheid. Dass
die kennen den Pain auch.
Wahrscheinlich auch, ja.
High five an alle draußen.
Ja, damn. Euch auf jeden Fall vielen Dank. Das war wieder eine sehr nette Runde.
Vielen Dank fürs Moderieren.
Super. Klar, immer gerne. Und auch danke für die Vertretung von Hans, Vanessa. Mit den herrlichen Übergängen.
Das sind ja große Fuß.
Ja, das stimmt. Aber Tapfen, so ganz ohne ist ja auch
da reintreten doof. Muss.
Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht, zu welchem Thema, glaube ich.
Was bedeutet, dass wir gerade auf der Suche auch nach neuen Gästen und Gästinnen sind. Darüber stolpern wir auch nicht zum ersten Mal. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen. Also wir sind auf der Suche nach neuen Gästen. Also meldet euch gerne, falls ihr irgendein x-beliebiges Thema habt im Bereich Web, so ungefähr, über das ihr sprechen möchtet. Auch gerne einfach nur ganz harmlos anfragen. Per E-Mail an die comments@workingdraft.de, denke ich. Oder in unserem Working Community Working Drafts.
Genau, da freuen wir uns sowieso, wenn ihr da reinschaut. Alles klar, dann schönen Abend, schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi. Ciao, ciao.